Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Folge 6 von Ein Team, ein Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der fünffache MVP und Teil des Kapitänstrios bei uns, Andi Schmid.
Servus.
Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Wichtig ist nochmal ganz kurz am Anfang, bei all den Portalen, wo wir laufen, kann man uns abonnieren. Solltet ihr tun, dann verpasst ihr nämlich niemals die neueste Folge von Ein Team, ein Podcast. Und ich freue mich sehr. Der Denker und Lenker der Rhein-Neckar-Löwen ist heute am Start. Andi, lass uns als allererstes kurz über das Sportliche sprechen.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Andi, knapp ein Drittel der Saison ist gespielt. Erleben wir dieses Jahr die Jahre zuvor so viel gepriesene, spannendste HBL aller Zeiten?
Das ist eigentlich ein Verkaufsargument von der Bundesliga, glaube ich, dass es jedes Jahr gesagt wird.
Findest du?
Ja, also glaube ich schon. Aber klar, ja, wenn man jetzt so nach 8-9 Spieltagen auf die Tabelle schaut, ist klar, es ist extrem ausgeglichen. Viele Mannschaften, die Punkte abgeben, es ist nochmal enger zusammengerückt. Obwohl ich schon denke, dass eine Mannschaft da ein bisschen sich abheben wird. Ich bin schon der Meinung, dass der THW Kiel sehr stabil ist, jetzt wirklich über Jahre eine Mannschaft aufgebaut hat und jetzt nach 4 meisterschaftslosen Jahren ist die Gier natürlich auch extrem groß. Und deswegen glaube ich schon, dass der THW Kiel da ein bisschen den anderen Mannschaften voraus ist.
Die Tabelle ist ja auch noch ein bisschen verschoben, wenn man mal ehrlich ist. Eigentlich müsste der THW mindestens Zweiter sein momentan, aufgrund der Minuspunkte. Welche Rolle nehmen die Löwen in diesem Spiel ein momentan?
Ja, wird sich noch ein bisschen zeigen. Vielleicht muss man noch 2, 3, 4 Wochen abwarten und die nächsten Spiele auch anschauen. Ich bin überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die um den Meistertitel mitspielen kann. Aber die letzten Spiele haben auch ein bisschen gezeigt, dass wir noch nicht so weit sind. Oder dass es irgendwo an gewissen Punkten noch hakt. Und da müssen wir schnellstmöglich dran arbeiten und schnellstmöglich abstellen, weil ja, wir wissen selber, dass man in dieser Phase der Saison die Meisterschaft zwar nicht gewinnen kann, aber man kann sie schon verlieren und das müssen wir jetzt tunlichst vermeiden.
Was mir auffällt ist, es wird viel gemeckert im Umfeld. Auch wenn man, also egal, wenn man jetzt so ein bisschen Social Media beobachtet und Co., es wird viel gemeckert. Die Erwartungshaltung der Löwenfans ist riesig aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Würdest du sagen, dass da auch wieder ein bisschen Geduld rein muss in das Thema, weil gerade neuer Trainer, viele neue Spieler, wir befinden uns in so einem Umbruchjahr. Glaubst du, dass da wieder ein bisschen mehr Geduld von den Fans kommen muss?
Ja, das ist so ein zweischneidendes Schwert, finde ich. Das ist auch eine schwierige Frage, weil ich bin schon der Meinung, dass die Fans das Recht haben, ihre Meinung öffentlich zu sagen, weil die bezahlen Eintritte für die Heimspiele, die kaufen unsere Trikots. Das ist ja schön, dass irgendwo eine Verbundenheit auch da ist. Ja, aber das hat sich ja generell so ein bisschen eingeschlichen, die letzten Jahre, nicht nur bei uns. Also es ist ja generell unsere Gesellschaft, dass das Negative halt irgendwo einfacher zu kommentieren ist als das Positive. Und der Wind dreht sich schnell, die Leute drehen sich noch schneller. Das ist nun mal einfach so, das ist unsere Gesellschaft. Da darf man sich nicht groß aus der Ruhe bringen lassen. Also, ich kann allen Fans versichern, dass wir am wenigsten zufrieden sind, wenn wir Spiele verlieren. Also es ist nicht so, dass wir nach Hause gehen und dann eine Flasche Wein öffnen und uns feiern, weil wir bei den Rhein-Neckar-Löwen spielen und jetzt gegen Erlangen einen Punkt verloren haben. Also ja, aber dieses generelle Negative, das ist nun mal unsere Zeit. Geduld ist ein hohes Gut. Haben kaum Menschen haben dieses Gut noch inne. Also wir Sportler sowieso nicht. Geduld ist ja, das kann man nicht lernen und das hat man meistens nicht. Und deswegen gibt es das im Sport wahrscheinlich nicht.
Sollte auch, also wichtig ist ja nun mal auch zu sagen, dass die Fans die Mannschaft ja nun mal auch in vielen Spielen in der Arena, jetzt speziell Göppingen im Pokal, ja auch wirklich nach vorne gefightet hat und auch wirklich ein Faktor gewesen ist. Das heißt, in der Halle merkt man das nicht, finde ich. Aber natürlich haben wir da einige Experten rumlaufen, die sich, glaube ich, dieser Situation nicht so ganz bewusst sind. Was eigentlich schade ist, weil ich weiß nicht genau, ob die Leute denken, dass wir irgendwie jetzt jedes Jahr wie der THW Kiel noch eine dritte, vierte, fünfte, sechste Meisterschaft holen. Weil das ist in dieser Liga ja momentan einfach nicht möglich.
Ja, denke ich. Also es ist so, ja. Aber das sind die sozialen Medien. Also ja. In sozialen Medien kann sich jeder hinsetzen und schreiben, was er will. Also das ist nun mal einfach so. Ich kann mich immer gut daran zurückerinnern, als wir 2014 die Meisterschaft in Gummersbach verloren haben. Ja. Das war so irgendwo dieser Knackpunkt. Und dann wird man zweimal Meister, auch ein Pokalsieger. Und dann sind die Erwartungen so hoch, dass man denkt, okay, jetzt marschiert man durch. Also das ist auch nicht gesund, finde ich. Aber es ist halt die Erwartungshaltung und der Erwartungshaltung müssen wir uns auch hier noch stellen.
Dieser Erwartungshaltung entgegen steht meiner Meinung nach so ein bisschen gerade der Spielplan auch. Weil klar, wenn viele neue Leute kommen, viele neue Faktoren kommen, dann braucht man einfach eine Zeit, um sich irgendwie einzuspielen. Und wir haben in der Hinrunde relativ viele schwere Auswärtsspiele, was es halt nicht einfach macht. Ist das für dich ein Problem oder siehst du das eher auch vielleicht als Vorteil, wenn man dann in der Rückrunde im Zweifel zu Hause die entscheidenden Schlachten schlagen kann?
Ja, einerseits ist es ein Vorteil, dass man in der Rückrunde viele Heimspiele hat, wie du sagst, aber andererseits ist es natürlich auch ein Nachteil, weil man vielleicht noch ein bisschen Zeit bräuchte, um sich einzuspielen. Aber ich glaube, wir müssen aufhören, uns über den Spielplan zu nerven und solche Sachen. Also wir haben uns jedes Jahr über die Champions League beklagt und jetzt spielen wir keine Champions League, also jetzt ist der Spielplan schlecht, also von dem her. Ja, das ist, man kann sich das nicht auswählen. Klar, uns trifft jetzt in der Hinrunde hart, aber wir haben genug Zeit, uns auf die Spiele vorzubereiten. Also da sehe ich kein großes Ding.
Ich finde gar nicht, dass der Spielplan schlecht ist. Was mir halt auffällt, ist, die Liga wird in der Breite einfach stärker. Also es gibt ja kaum Teams, wo man von vornherein sagt, das sind sichere zwei Punkte. Ich habe das Gefühl, das wird auch immer weniger. Also
absolut.
Das trifft ja auch nicht nur uns. Ich meine, Melsungen kriegt mit minus 13 in Balling, ist ja nicht fast ein Wort gesagt, was wir gar nicht sagen dürfen. Mhm. Also beobachtest du das auch, dass es eigentlich, dass die Kleinen einfach immer stärker werden, diese vermeintlich Kleinen?
Ja, absolut. Also das ist ja augenscheinlich, dass man das erkennen kann. Muss sagen, dass man natürlich als Spitzenmannschaft hat man nicht mehr so viele Prozentpunkte, wo man sich verbessern kann. Und das haben halt die Mittelklassevereine haben das. Und die machen ihre Arbeit gut. Die haben auch immer jedes Jahr mehr Geld zur Verfügung. Mehr gute Spieler kommen in die Liga zu diesen Vereinen. Und die sind auch nicht blöd. Also die trainieren auch. Die trainieren auch gleich viel wie wir. Das sind auch Profis. Die bereiten sich auch auf unser Spiel vor. Und deswegen, das sieht man nicht nur bei uns. Ja. Und das wäre besorgniserregend, wenn wir jetzt nur Probleme hätten gegen diese Mannschaften. Klar. Aber das sieht man ja an allen Spielen, dass es eigentlich keine deutlichen Resultate mehr gibt. Also es ist selten, dass du eine Mannschaft, speziell auswärts, also dass du eine Mannschaft da deutlich schlägst. Das ist sehr selten.
Ist das auch so ein bisschen so eine Einstellungssache, weil diese Teams einfach gegen die Rhein-Neckar-Löwen, gegen den THW Kiel, gegen die Großen einfach auch nochmal 130-140% geben?
Ja, also ich glaube nicht, dass sie mehr geben, aber dass die eine Chance haben. Und daran glauben sie, dass sie eine Chance haben, speziell in Heimspielen. Ja. Aber auch die kommen jetzt auch mittlerweile zu uns in die SAP-Arena und da ist nicht irgendwo Knieschlottern und nach 15 Minuten ist das Spiel beendet, sondern die kommen und halten mit und wissen, dass sie an einem guten Tag eine Chance haben. Ich kann mich gut erinnern, weil wir erst in der zweiten Bundesliga bist du nach Kiel geflogen und hast du ein Croissant gegessen am Flughafen und einen Kaffee getrunken und hast dir den Arsch versohlen lassen in Kiel. Also den Arsch versohlen lassen in Kiel mit 10 und bist wieder nach Hause geflogen. Also das ist heute auch nicht mehr so. Also heute fährt Balingen auch nicht mehr chancenlos nach Kiel.
Ja, weil halt auch viel drumherum noch ist, weil halt einfach man sich als Spitzenteam sich nicht mehr so sehr auf die Kleinen vorbereiten kann. Du hast halt im Zweifel nur zwei Tage, nur drei Tage, um dich auf diese Teams vorzubereiten. Diese Teams haben aber gut und gerne auch mal eine ganze Woche, um dich komplett analytisch auseinanderzunehmen.
Und was auch ein Punkt ist, dass die Handballregeln dazu beigetragen haben, dass die kleineren in Anführungs- und Schlusszeichen, dass die eine bessere Chance haben gegen diese Vereine, gegen diese Top-Mannschaften, weil nur Beispiel diese Zeitspielregelung, da hast du viel mehr Zeit im Angriff zu sein, du hast viel mehr Zeit, eine gute Mannschaft lange in der Abwehr zu halten. Und diese mittleren oder kleineren Vereine haben auch gelernt, irgendwo, dass es darum geht, keine Bälle zu verlieren. Also früher kann ich mich gut erinnern, da sind wir in der Arena die ersten Halbzeit 10 Gegenstöße gelaufen, haben 10 Tore gemacht und fertig. Und heute ist es nicht mehr möglich, weil die anderen Clubs, die trainieren gut und die machen Fortschritte und die verlieren nicht mehr so viele Bälle. Und diese Zeitspielregelung kommt ihnen auch entgegen, dass man extrem lange im Angriff stehen kann. Das ist nun mal einfach ein Unterschied. Heute kannst du, ich weiß nicht, das sollte man vielleicht irgendwo einen Sportstudent auswerten, wie lange heute die Angriffe dauern. Die dauern sicherlich 20, 30 Sekunden länger im Schnitt.
Ja.
Und das gibt natürlich den guten Mannschaften weniger Gelegenheit, ihre Qualität durchzusetzen.
Du kannst ja auch Zeitstrafen relativ, also heute ist eine Zeitstrafe, sind vielleicht noch anderthalb Angriffe. Also,
ja, absolut.
In Überzahl. Also ja. Das wird ja tatsächlich auch nicht wirklich mehr. Also du hast ja gerade schon mal kurz angedeutet, der THW Kiel ist für dich dieses Jahr der Top-Favorit auf die Meisterschaft.
Denke ich schon, ja.
Was ist mit Hannover?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Hannover 34 Spieltage über die beste Mannschaft ist, muss ich eher sagen. Das ist nicht despektierlich oder sowas. Ich habe Respekt vor Hannover, vor dieser Arbeit, was sie da machen. Die haben eine eingeschweißte Mannschaft. Man muss auch sagen, dass sie einen relativ guten Spielplan hatten. Sie hatten kaum schwierige Auswärtsspiele. Ich glaube, ein schwieriges Auswärtsspiel hatten sie jetzt in der Meisterschaft, in Melsungen. Das haben sie verloren. Aber nee, klar.
Sie haben, glaube ich, schon zweimal in Flensburg gespielt und gewonnen auch, oder?
Ja, das war Pokal, oder?
Ach so.
Einmal in Flensburg,
stimmt,
glaube ich. Das war einmal in Flensburg im Pokal. Aber ja, also ich glaube schon, dass du nach 8, 9 Spieltagen, wenn du da oben stehst, ist eine mega schöne Momentaufnahme für dich. Und das gibt ihnen auch recht, dass sie kontinuierliche Arbeit geleistet haben im letzten Jahr. Aber ich glaube nicht, dass Hannover über 34 Spieltage sich da oben festigen kann. Das glaube ich nicht.
Jetzt geht es dann nach Hannover, da sind wir natürlich auch sehr gespannt drauf. Und dann kommt es zu Hause auch schon zu dem direkten Duell mit dem THW Kiel. Ist das dann für dich schon auch ein wegweisendes Spiel?
Ich glaube, dieses wegweisende und richtungsweisende, ich glaube, dieses Wort habe ich schon 20 Mal gehört dieses Jahr. Oder das wird jedes Jahr, jedes Spiel ist richtungsweisend irgendwo in der Bundesliga. Also wie du jetzt siehst, du musst nicht von einem richtungsweisenden Spiel sprechen, wenn du gegen Erlangen einen Punkt verlierst. Also jedes Spiel ist entscheidend. Und klar wird sich jetzt in den nächsten 3 Wochen nicht viel entscheiden. Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass man sich zu viele Minuspunkte einhandelt, dass man danach Schwierigkeiten hat, oben sich festzusetzen. Also jetzt in Hannover, muss man ehrlich sagen, stehen wir unter Druck. Also da haben wir Druck, wir müssen da gewinnen. Hannover kann befreit aufspielen, die schweben auf ihrer Wolke und haben Selbstvertrauen bis oben hin und eine volle Arena im Rücken. Also wir werden sicherlich da unter Druck stehen und danach, klar, gegen Berlin auswärts, glaube ich, zuerst. Mhm. Und dann gegen Kiel zu Hause, ja, das sind extrem wichtige Spiele, das schlägt keine Geiß weg.
Wie wichtig ist es dann, dass dann gegen den THW und auch gegen Flensburg dann die Arena mit über 13.000 Fans dann auch rappelvoll ist?
Ja, das ist extrem wichtig. Also das haben wir jetzt gegen Göppingen gesehen, dass man, ich glaube nicht, dass wir in einem Auswärtsspiel weitergekommen wären in dieser Konstellation, wie das Spiel war. Also da haben uns die Fans natürlich extrem gepusht. Also das ist nun mal einfach so, dass man, dass die Heimspiele, dass es, man sagt, nicht umsonst ist der 8. Mann. Und bei uns hat sich das schon auch mehr gut entwickelt. Ich glaube, dass es nicht mehr so, früher war das vielleicht ein bisschen mehr Eventpublikum, aber heute sind es wirklich auch Fans. Hast ja auch du deinen Teil beigetragen, dass das so wurde. Und das wird schon gut aufgenommen in der Arena.
Ist man denn als Spieler, also quasi jetzt mal Butter bei die Fische, wenn man so als Spieler dann mal so durch die Arena guckt, speziell zu Beginn der Saison, ist man dann auch ein bisschen enttäuscht, dass halt die Zuschauer nicht mehr so kommen, dass es ein bisschen weniger wird? Ein Teil liegt mit Sicherheit ja auch daran, dass einfach wir super oft donnerstagsabends spielen. Aber nimmt man das als Spieler wahr, dass das schon irgendwie ein paar hundert weniger sind, als man das aus den Meisterjahren zum Beispiel gewohnt ist?
Ja, klar ist es schön, wenn viele Leute in der Halle sind. Und klar ist es schön, wenn man merkt, dass der Zuspruch immer größer wird. Ich finde schon, dass der Zuspruch größer wird, aber das widerspiegelt sich nicht nur in den Ticketverkäufen. Also ich glaube einfach, dass unsere Arena einfach zu groß ist, um irgendwo auch das Ganze so ein bisschen zu deckeln. Also wenn du das Gefühl hättest, okay, das sind 7000 Plätze, und diese 7000 Plätze muss ich mir möglichst schnell eine Dauerkarte sichern, dass ich da immer Zugang habe, dann wäre die Situation anders. Aber bei uns hast du nun mal einfach von 17 Heimspielen, hast du wahrscheinlich bei 15 hast du ohne Probleme Tickets. Mhm. Und das macht das Ganze, das Ganze macht es vielleicht ein bisschen problematisch, ja? dass man da vielleicht den Leuten einfach zu viele Plätze anbieten kann.
Weil mein Eindruck ist ja, der Kern wird größer. Also der Kern. Die Kernfans werden in meinen Augen größer. Zum Beispiel gibt es kaum noch Spiele, bei denen der Stehplatzblock halb voll ist. Also der ist fast immer voll. Mhm. Und deshalb glaube ich eigentlich schon, dass wir eigentlich viele Kernfans hinzugewinnen. Aber natürlich der Eventi, der halt, ich nenne das jetzt mal so, die wir natürlich auch brauchen, der kommt aber dann halt hauptsächlich eher gegen Kiel, gegen Flensburg, vielleicht noch gegen Magdeburg. Aber im Großen und Ganzen hat unsere Arena, auch wenn sie ausverkauft ist, finde ich dann doch auch nochmal einen ganz anderen Druck.
Ja, extrem.
Das haben wir ja schon in vielen Spitzenspielen gemerkt.
Man muss auch sagen, das ist auch ein Punkt. Also es ist ja nicht gratis, zu den Spielen zu kommen.
Nee.
Also es ist nicht für Ume. Und wenn du 17 Heimspiele gucken wirst, vielleicht eine vierköpfige Familie bist, es kostet auch Geld.
Ja.
Das Bewusstsein für, wo man das Geld ausgibt, ist vielleicht ein bisschen auch größer geworden oder höher geworden. Und deswegen kann man auch Leute verstehen, die dann sagen, okay, ich suche mir die Spitzenspiele raus mit meiner ganzen Familie und verzichte dafür vielleicht auf zwei Heimspiele, die vielleicht nicht so spannend sind.
Es ist deshalb, wirklich eine persönliche Meinung, deswegen bin ich auch immer Fan davon, wenn die Rhein-Neckar-Löwen, so wie jetzt gegen Wetzlar zum Beispiel, Familientag und dann auch da spezielle, nicht nur spezielle Preise anbieten, sondern halt auch was bieten. Zum Beispiel, dass du, wir kommen da ja später ja auch noch drauf zu sprechen, dein Kinderbuch dann signierst. Das sind ja dann Dinge, die die Leute dann ja auch erleben können dafür, über das Spiel hinaus. Das halte ich dann schon auch für sehr wichtig. Man darf ja nun mal auch nicht vergessen, dass wir unheimlich viel Konkurrenz haben. Da spielt noch so ein Eishockeyverein in derselben Arena. Klar, die spielen, liegt in der Natur der Sache, nie zeitgleich zu uns zu Hause. Aber wenn man dann mal auch überlegt, Hoffenheim ist direkt um die Ecke, die spielen, da kann man sich donnerstags abends dann die Europa League oder Champions League angucken. Das darf man, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, wenn man das mal alles so zusammenfasst, weil guck mal, in Flensburg gehst du entweder in die Dorfdisco oder du guckst dir Handball an. So, da ist fußballmäßig oder irgendwelche Konkurrenzsportarten sind da jetzt einfach faktisch nicht. Das ist ja schön, die Situation für die Flensburger da oben. Aber Fakt ist natürlich, dass es einen Verein wie die Rhein-Neckar-Löwen da natürlich auch noch viel, viel schwieriger haben. Und ich finde, dafür kann man, wenn man das Gesamtbild mal sieht, machen wir es eigentlich ganz gut.
Ja, absolut. Also weißt du, wenn du siehst, also Flensburg hat 6000 Plätze.
Ja.
Also wenn du dann ein Champions-League-Spiel anguckst, dann sind auch nicht alle Plätze verkauft. Also das ist schon auch irgendwo nicht das Zahn der Zeit, der nicht uns nur trifft, sondern es ist generell der Handball. Also klar, beim THW Kiel hast du natürlich, Oma und Opa, die halt die Tickets dann weitergeben an ihre Kinder und dann geht es halt durch die Familien durch. Und wenn du da mal ein Ticket verlierst, dann kommst du nicht mehr rein.
Ja.
Also, die haben halt so einen Status da oben, dass halt jedes Mal die Halle voll ist. Aber das ist der einzige Verein in Deutschland, der das sich leisten kann.
Ist eine spannende Situation in Kiel. Mit Holstein Kiel ist da jetzt nur auch ein großer Konkurrenzverein dazugekommen, der sich ja immer wieder anschickt, in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Das wird sich in den nächsten Jahren, werden die sich da auch, glaube ich, ein bisschen behaupten müssen. Aber der Handball ja generell. Es ist ja nicht so, als die Angebote werden ja nicht weniger. Egal, da geht es ja auch um die ganze Sportart. Ja. Da geht es dann darum, Basketball, Eishockey, Fußball. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man sich heutzutage irgendwie angucken kann. Deswegen, ich bin tatsächlich sehr gespannt. In Göppingen, hast du auch gesagt, war das ein riesiger Faktor, diese Zuschauer in der Halle, auch wenn es ein Unterrangspiel gewesen ist, also es waren weniger Zuschauer. Hamburg ist aber natürlich das erklärte Ziel, also Hannover als Gegner für dich zu Hause auch machbar? Also absolut.
Ja, Sicher machbar. Ja, also wenn du ein Heimspiel hast, wenn du das Glück hast, dass du im Viertelfinale zu Hause spielen kannst, dann wäre es gelogen, wenn du sagst, du hast nicht eine gute Möglichkeit, nach Hamburg zu kommen. Also wir müssen da hingehen. Also wir müssen dieses Heimspiel gewinnen, egal wie. Und dann sind wir in Hamburg wieder dabei. Da bin ich überzeugt.
War das ein komisches Gefühl für dich? Dass ihr, also wir waren ja jetzt wie viele Jahre am Stück in Hamburg und dann jetzt das eine Jahr nicht, da zugucken zu müssen?
Ja, also ist immer, also ich verbinde nicht nur schöne Sachen, nicht nur positive Sachen mit Hamburg.
Das hätte mich auch gewundert als Rhein-Neckar-Löwe.
Also, aber natürlich mit diesem Ereignis letztem Jahr, 2018, als wir diesen Pokal endlich gewinnen konnten, ja, gehen wir schon ein bisschen relaxter, glaube ich, fährt man jetzt dahin, falls wir uns qualifizieren würden. Und da kann man das Ganze vielleicht ein bisschen mehr genießen. Die letzten Jahre war es immer hat man sich ja schon gegraut vor diesem Wochenende, wenn man da hingefahren ist. Oh nein, jetzt müssen wir wieder dahin. Das war fast eine Pflichtveranstaltung für uns. 37 Mannschaften hätten sich gefreut, nach Hamburg zu fahren. Und eine Mannschaft, die Rhein-Neckar Löwen, hatten Stress, da hinzufahren. Aber das haben wir jetzt endlich beendet, dieses Thema.
Ja, fast alle.
Was meinst du?
Ja, ich kenne einen Spieler bei uns, der immer noch keinen Pokal geholt hat. Und ich glaube, dass es den auch immer noch ein kleines bisschen wurmt. Also ich glaube, wenn Uwe tatsächlich mal seine Karriere beendet und den Pokal nicht gewonnen hat, ich glaube, er ärgert sich ein bisschen.
Ja, das weißt du. Ja, keine Ahnung, musst du ihn selber fragen. Aber ich glaube, er war Rekordhalter.
Ja.
Wir 8-mal dabei, 9-mal.
Ja, und dann in dem Jahr, wo er weg ist, holen wir dann halt den Pokal, ne? Oder ja, ich glaube, 2 Jahre danach.
Ja, das probieren wir dieses Jahr zu drehen, dass es einen Pokaltitel gewinnt.
Das wäre doch mal was. Soweit zum Sportlichen. Kommen wir zum Menschen, Andi Schmid.
Löwen hautnah.
So, jetzt haben wir genug über Sportliche gesprochen. Jetzt wollen wir mehr über den Menschen André Schmid erfahren.
Genau.
Sagt eigentlich jemand André
zu
dir?
Nicht mal meine Mama. Meine Mama hat mich so getauft, aber ging ich in den Kindergarten, hat sie mir schon Andi gesagt. Ja.
Ich zucke immer ein bisschen zusammen, weil auf den Champions League-Bogen und sowas steht's ja dann immer drauf, André Schmid. Ist Andi quasi auch als Künstlername eingetragen, oder?
Ja, ich schreibe überall Andi.
Also auch wenn du offiziell, Bankunterlagen unterschreibst?
Ja, mache ich das auch.
Ah, okay. Ja gut, aber wenn man das über Jahre gewohnt ist. Aber ich meine, gut, ich brauche dich jetzt nicht fragen, wie der Spitzname entstanden ist, weil das ist ja naheliegend in dem Fall. Jetzt aber zu einem großen Politikum. Andi oder Andy?
Andi. Ja, ich sag's mit meinem Schweizer Dialekt. Sag's mal.
Andi.
Ja, genau so.
Aber wenn Leute zu dir Andy sagen?
Andy, paar, das ist wegen Nikolai.
Weil der das immer sagt,
oder? Ja, was? Also wenn du natürlich in Timeout jedes Mal Andy da, Andy da, dann hören es halt die Leute. Also niemand sagt mir Andy. Also ich würde mich nie Andy
nennen. Das ist Nikola Jakobsen schuld.
Ja, das ist halt in Dänemark sprichst du als A mit E aus. Und deswegen.
Folgst du ihm eigentlich auch bei Instagram, ja, oder?
Nikola, ja.
Nikola Jakobsen? Hast du seinen neuen Hund gesehen?
Ja, hab ich gesehen.
Also ich hab ja ein bisschen Sorge. Meinst du, wenn der Hund mal auf den Teppich macht, meinst du, der spricht da, der schreit den genauso an, wie er dich angeschrien hat?
Das kannst du mir gut vorstellen.
Alvin! Also für die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, Nikola Jakobsen hat einen Welpen, schwarzer Labrador, Alvin. Und ich habe jetzt gestern hat er ein geiles Foto gepostet, sitzt er am Fußballplatz mit so einer dicken Jacke, hat Alvin auf dem Schoß und hat sich das Löwenspiel angeguckt gegen Erlangen. Merkst du, dass er jetzt seine Freizeit mehr genießt?
Ja, das denke ich schon. Also er ist ja mehrheitlich auf dem Golfplatz und ich glaube, das tut ihm schon gut, diese Pause jetzt. Also er war letztes Jahr dann schon ein bisschen abgeschafft, wenn man das so sagen kann, und deswegen glaube ich schon, nach intensiven Jahren bei uns tut ihm das schon mal gut, seinen Körper auch ein bisschen Sorge zu tragen und seinen Geist ein bisschen Luft zu geben.
Also an dieser Stelle der kurze Exkurs zu Nikola Jakobsen. Viele Grüße nach Dänemark und Alvin, halt durch. Du bist in Luzern aufgewachsen, hast dort das Handballspielen gelernt. Wie kommt man denn als Schweizer zum Handball?
Ja. Mit Kumpels, mit dem Bus, bin ich da hingefahren.
Ach so.
Zum Training.
Ich meine,
wie, ich also weiß,
ist,
was du meinst.
Ist jetzt nicht die Nationalsportart.
Ja, ja, nicht, ja, aber was soll ich, ist nicht jeder Schweizer fährt nur Ski und ist nur im, im Mehl am, am Schwingen oder am, am Hornussen oder keine Ahnung. Also,
glaubst du, dass schon, wir so denken?
Ja, also wir leben schon zivilisiert bei uns. Also, es gibt auch Städte und wir leben nicht in den Bergen oben. Also von dem,
ich war noch nicht in der Schweiz, ich kann es nicht
beurteilen. Deswegen möchte ich dich ein bisschen aufklären. Also es ist Fußball, Handball, Eishockey, das sind schon Sportarten, die gang und gäbe sind bei uns.
Okay, ich versuche es anders.
Ich habe mich einfach fürs Handball entschieden, weil
ja.
mich Freunde da mitgenommen haben. Und ja, da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt. Und da hat es mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich hatte keine familiären Hintergründe mit Handball. Aber hat mich irgendwie gepackt, dieser Sport. Deswegen bin ich da geblieben.
Jetzt traue ich mich, die nächste Frage gar nicht mehr zu stellen. Oh. Also war Wintersport nicht eins?
Doch, eigentlich schon. Also wir hatten, mit der Familie sind wir jedes Jahr nach Davos Skifahren gegangen. Hatten da so eine kleine Wohnung und da habe ich relativ früh hab ich gelernt, Ski zu fahren. Und dann sind wir jeden Winter da hoch. Aber natürlich mit dem Profisport, irgendwann mit 16, 17, 18, wo es dann klar war, dass ich irgendwo auf Handball setzen möchte, dann hat man sich dann natürlich nicht die Haxen brechen wollen beim Skifahren.
Du bist aber immer noch, auch wenn du jetzt schon lange in Deutschland lebst, zwischendurch in Dänemark, du bist schon noch Schweizer mit Leib und Seele, oder?
Absolut, definitiv. Ja, also das kann man ja auch nicht irgendwo... Ich glaube, es hat mir richtig gut getan, mal aus der Schweiz rauszugehen, mal ein bisschen was anderes zu sehen, auch um wieder das zu schätzen, was du im eigenen Land hast. Das... glaube ich, ist so die Krux am Leben auch irgendwo, dass man andere Sachen sieht, um das eigene wieder zu schätzen. Die Schweiz ist schon ein sehr gutes Land, muss man sagen. Also wenn ich jetzt auch mit Familie an die Familie denke und mit Kindern, mit Bildungssystem, mit Sicherheit. Und das sind halt Sachen, die man da groß schreibt als Familienvater. Mhm. Das wirst du mir wahrscheinlich beipflichten.
Absolut.
Und deswegen ist es nicht so, dass Deutschland jetzt schlecht wäre in diesen Punkten. Aber man muss schon auch sagen, dass, ja, das ist klar, Deutschland ist ein größeres Land, aber es sind schon auch viele Probleme hier vorhanden. Jetzt nicht bei uns gerade hier in der Region, aber schon teilweise bedenklich, was man für Sachen lesen muss. Und da ist halt die Schweiz eher nur noch langweilig. Langweilig, aber auch irgendwo sicher.
Langweilig muss ja auch nicht immer schlecht sein, ne?
Ja, wenn man da lebt, dann denkt man das, ja, das ist langweilig. Man hat halt das Bild von den Schweizern, dass die langweilig sind, dass sie sehr, sehr eingeschränkt sind, sehr mit ihren Scheuklappen rumlaufen. Das ist auch so. Aber ja, es gibt in jedem Land positive und negative Sachen.
Dir hört man ja noch sehr an, dass du aus der Schweiz kommst. Lernen deine Kinder, also wie beobachtest du das bei deinen Kindern?
Also meine Kinder sprechen richtiges Hochdeutsch.
Schweizerdeutsch? Also bringst du das denen bei irgendwie? Oder
ich spreche mit ihnen Schweizerdeutsch.
Ja, das heißt, also sie werden diesen Akzent wahrscheinlich dann auch irgendwann haben und übernehmen.
Ja, aber jetzt spreche ich nicht Schweizerdeutsch. Was ich jetzt spreche, ist nicht kein Schweizerdeutsch.
Nein.
Das ist ja Hochdeutsch.
Ja,
ich probiere, ach, so zu sprechen wie du. Aber nee, das ist... Schweizerdeutsch ist eine komplett andere Sprache.
Ja, ich weiß. Aber du sprichst mit deinen Kindern Schweizerdeutsch?
Ja, Schweizerdeutsch.
Okay.
Ja. Okay. Und meine Frau spricht Norwegisch und die lernen aber richtiges Hochdeutsch im Kindergarten und in der Schule.
Das heißt, wie viele Sprachen werden sie dann irgendwann können?
Ja, Norwegisch, Deutsch und Schweizerdeutsch.
Englisch wahrscheinlich eh auch nochmal, dann sind wir bei 4.
Ja gut, mit Schweizerdeutsch kommst du jetzt nicht weit.
Das ist nicht Amtssprache bei euch?
Doch, aber... Außerhalb der Schweiz glaube ich nicht, dass du weit kommst mit Schweizerdeutsch.
Also es klingt auf jeden Fall immer sehr spannend, finde ich, ehrlicherweise. Aber man versteht natürlich als Deutscher dann irgendwie nichts mehr. Also, also auch wenn Deutsch oder Deutsch ein Teil dieses Wortes ist, hat es ja mit Deutsch nicht mehr so viel zu tun
eigentlich. Nee, nicht viel.
Ne? Du wurdest in der Schweiz dann Profi, mit Zürich 2-mal Schweizer Meister, auch 2-mal MVP, aber das bist du dann ja hier von hier gewohnt. Wäre es dann nicht der logische Schritt gewesen, damals schon direkt in die Bundesliga zu gehen, ohne Umweg Dänemark?
Doch, eigentlich schon. Aber das haben mir auch viele Leute haben mir das geraten, direkt in die Bundesliga zu gehen. Ich hatte auch gewisse Angebote aus Deutschland. Aber ich glaube, dass ich so ein bisschen ein Spätzünder bin. Also ich war damals mit 24 noch nicht bereit, glaube ich. Und jetzt im Nachhinein muss ich schon sagen, dass dieses Jahr in Dänemark mir extrem geholfen hat, mich von zu Hause zu lösen, war schon eine neue Erfahrung, auch mit neuer Sprache, neuer Kultur. Mhm. Deutschland ist da der Schweiz schon sehr ähnlich. Deswegen war Dänemark schon für mich auch fürs Handballerische, weil da halt ein anderer Handball gespielt wird. Da habe ich mich schon nochmal taktisch, technisch weiterentwickelt in diesem Jahr.
Du bist dann 2010 zu den Rhein-Neckar Löwen gewechselt. Gab es damals dann noch andere Angebote? Beziehungsweise warum waren es dann die Löwen?
Ja, also das Ziel war schon immer Bundesliga. Und deswegen, die Rhein-Neckar Löwen waren schon damals einer der Top 3, 4 Vereine in Deutschland. Und deswegen war es für mich klar, ich hatte andere Angebote, ja, aber war für mich relativ schnell klar, dass ich dieses Angebot gerne annehmen möchte.
Was man sich heute nicht mehr wirklich vorstellen kann, die ersten ein, zwei Jahre, ja, hast du wenig gespielt, hast du wenig Spielzeit bekommen. 2012, 2013 warst du dann ungefähr voll angekommen. Was hat sich in der Zeit für dich verändert? Warum hat es so lange gedauert, bis du dein ganzes Potenzial hier ausschöpfen konntest?
Ich glaube einfach, dass ich damals vielleicht ja, mit zu viel Vorschusslorbeeren gekommen bin. Vielleicht auch in der Mannschaft, in dem Verein, der irgendwo seine Position noch nicht richtig gefunden hat. Man hatte keine Geduld, verständlich. Man musste jedes Wochenende gewinnen, weil man sich auch immer hingestellt hat und gesagt hat, wir möchten Champions League gewinnen, wir möchten Pokalsieger werden, wir möchten Meister werden. Das war damals einfach nicht realistisch und ich kam mit dem nicht klar. Mhm. Ich musste mir da selber mal irgendwo mal meinen Weg finden und mal ein bisschen ankommen. Aber man sieht es auch jetzt. Also man muss auch einem Romain und einem Kirchlöcke muss man einfach eine gewisse Zeit geben. Es ist nicht einfach, in ein anderes Land zu kommen und in eine andere Liga zu kommen. Jede Halle war neu, jeder Mitspieler ist neu. Also man muss einfach den Leuten auch ein bisschen Zeit geben.
Aber das ist dann ja eigentlich sehr gut, dass du diese Erfahrung schon mal gemacht hast und das dann ja auch an diese jungen Leute jetzt weitergeben kannst.
Ja, aber ich sehe an mir selber, dass ich auch keine Geduld habe, dass ich auch hoffe, dass,
okay,
dass Romain und Niklas gleich einschlagen. Aber wenn ich dann für mich selber bin und mir zu Hause überlege, wie war es bei mir, also ich habe, wie du sagst, 2 Jahre gebraucht. Gut, 2 Jahre, hoffe ich nicht, dass sie 2 Jahre brauchen, aber das ist einfach so, dass man diese gewisse Eingewöhnungszeit braucht.
2013, 14 warst du dann zum ersten Mal MVP in der Bundesliga. Wie viel hat dir das noch bedeutet, wenn man halt dazu weiß, dass ihr dann da damals mit 2 Toren die deutsche Meisterschaft verpasst habt in Gummersbach?
Ja, also die Bedeutung war schon groß für mich, weil es die erste Auszeichnung war eigentlich für mich. Das ist da irgendwie diese Hürde, was die ersten 2 Jahre mir aufgestellt wurde, wo ich mir selber aufgestellt habe, dass ich die übersprungen habe, persönlich. Aber ja, wir bewegen uns im Mannschaftssport. Und wie ich schon 37.000 Mal in allen Interviews gesagt habe, war das wahrscheinlich der schwärzeste Moment meiner Karriere. Weil das war schon heftig. Da hat es uns allen den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Aber da haben wir schon genug darüber gesprochen. Aber im Nachhinein möchte ich diesen Moment auch nicht missen. Mhm. Weil das hat schon irgendwo durch die letzten Prozentpunkte aus uns rausgeholt, irgendwo einen Ehrgeiz entwickelt. Ich kann mich erinnern, dass ich weinend mit Alex Pettersson im Bus saß. Also wenn man weiß, wie Alex Pettersson, was für ein Kerl das ist, dann kann man sich jetzt mal vorstellen, was es bedeutet, wenn so einer weint. Und deswegen war das schon ein emotionaler Moment. Uwe war dabei, war Kim dabei, Johnny war dabei. Alex war dabei, waren schon Stützen dabei, welche dann später die Meisterschaften geholt haben.
Das war mein erstes Jahr als Hallensprecher der Rhein-Neckar Löwen damals. Und ich bin jetzt mal wirklich voll ehrlich zu dir. Ich habe damals gedacht, so nah kommen wir nie wieder ran.
Habe ich auch gedacht. Ja, also wenn du... Wenn
ich war mir wirklich sicher, das war jetzt unsere Chance.
Unsere Chance, ja.
Und die ist nicht genutzt worden und jetzt bleibt es halt so, wie es ist. Das heißt, du hast es auch eigentlich nicht wirklich erwartet, dass es dann nochmal so für uns läuft.
Nee.
Vor allem im Jahr danach sind wir von der Meisterschaft relativ weit weg. Wir waren zwar Vizemeister, trotzdem noch, aber da der THW Kiel damals ja mit einem großen Abstand auch Meister geworden.
Ja, weil man einfach jetzt, das sieht man jetzt auch wieder, wie du vorher gesagt hast, der THW Kiel hat die letzten 4 Jahre die Meisterschaft nicht gewonnen. Also vor 5, 6 Jahren war es normal, dass der THW Kiel Meister wird.
Ja.
Und deswegen hat man auch gedacht, okay, jetzt hat uns der THW mal ein Jahr die Möglichkeit gegeben, diesen Titel zu gewinnen. Wir haben es nicht gepackt. Deswegen war das wahrscheinlich unsere One-Shot-Moment. Ja. Und den haben wir verbockt. Oder, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir es nicht allein verbockt haben.
Der Meinung bin ich im Übrigen auch, aber das ist wahrscheinlich
ja, das ist eine andere Geschichte.
Du bist danach viermal in Folge MVP geworden. Also hast du dir denn selber diese attestiert zu diesem Zeitpunkt, dass du das Zeug dazu hast, auch den nochmal viermal MVP zu werden? Oder war das auch so ein Ding, dass du dachtest, das Ding habe ich jetzt mal einmal und jetzt gucken wir mal?
Ja, ist schon ein bisschen surreal irgendwie. Also, dass ich das fünfmal in Folge bekommen habe, war wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr berechtigt, muss man auch ehrlich sagen. Also ich habe schon konstant gespielt und das ist eigentlich was irgendwo durch im Spitzensport zählt. Ich finde, diese One-Hit-Wonder, das gibt es viel. Und ich finde schon, dass es ein Spieler auszeichnet, wenn man Konstanz reinbringt oder Kontinuität reinbringt in seine Leistungen. Und das habe ich geschafft. Ja, wie gesagt, also ich hätte einem Tobias Carlsson von Flensburg, hätte ich, glaube ich, jedes Jahr auch diesen Titel geben können. Also, oder gegeben, weil... oder auch andere Spieler. Also ein Patrick Winczek ist auch extrem wertvoll für Kiel oder ein Henrik Pekerle oder keine Ahnung. Da könntest, das ist immer auch eine subjektive Meinung von Leuten, die das abstimmen. Jemand muss gewinnen. Keine Ahnung. Also zwei, dreimal hatte ich es verdient. Da finde ich auch, da war ich einer der Besten. Aber zwei, dreimal war vielleicht auch, weil es keinen anderen gab.
Tobias Carlsson ist eigentlich, lieferst du damit schon die Überleitung zum nächsten Thema. Du wurdest viermal oder insgesamt fünfmal MVP, ohne zum damaligen Zeitpunkt Abwehr zu spielen. Woran lag das? Hast du das in der Schweiz nie gelernt, irgendwie Abwehr zu spielen? Oder warst du nie, war das nie Thema? War das überhaupt dein Wille oder war das Trainerwille, der dir da quasi aufgezwungen wurde? Weil jetzt so zuletzt bist du ja schon auch mit in die Abwehr gegangen.
Ja, ich finde, nee, also ich habe das schon früh, ganz früh habe ich das schon gespielt in der Schweiz. Aber irgendwann wurde klar, okay, es gibt bessere, die hinten die Tore verhindern. Und ich finde auch, dass man vielleicht früher haben wir das gemacht, man hat immer probiert, komplette Spieler zu züchten. Also jeder musste alles können und das finde ich Quatsch. Also man muss irgendwo die Individualität, muss man den Spielern auch im Juniorenbereich lassen. Also man kann nicht jeden Spieler gleich machen, sonst haben wir sieben gleiche Spieler auf dem Platz. Und da finde ich schon, dass man, okay, man muss das akzeptieren, der kann das nicht, okay, wir lassen das, aber der kann dafür andere Dinge richtig gut und dann unterstützen wir diese Dinge. Und deswegen bin ich froh, dass ich keine Abwehr spielen muss, weil ich würde das auch körperlich nicht hinkriegen. Also ist nicht,
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass du dadurch, dass du nicht Abwehr gespielt hast, die vielen Jahre, deine Karriere vielleicht im Gesamten ein bisschen verlängern kannst?
Ja, sicherlich. Ja. Also wenn ich sehe, wie es in der Abwehr zu und her geht. Und es hat sich ja auch so ein bisschen eingeschlichen im ganzen Sport, dass man, dass die Rückraummitte kaum Abwehr spielen. Oder wenn, dann auf Außen. Also ich kenne nicht mehr viele Rückraummittespieler, die sich in der Abwehr noch in die Zweikämpfe werfen. Weil es ist einfach anspruchsvoller geworden, es ist schneller geworden, es ist komplexer geworden, der Sport. Da brauchst du einfach auch irgendwo durch die Kraft im Körper und auch einen frischen Kopf, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und diese 30, 40, 50 Sekunden auf der Bank, wo man sich kurz erholen kann, sind extrem wertvoll.
Vor allem, wenn man halt mal überlegt, was da jetzt heute für Abwehrmaschinen eigentlich rangezüchtet wurden. Absolut, also alleine bei uns, Guardiola, du hast Carlsson angesprochen, Abutovic, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das vor allem im Innenblock zu decken wäre ja für dich auch allein von der Körpergröße her wahrscheinlich eher kein Thema. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich schon sehr emotional werde, sage ich dir ganz ehrlich, wo ich wirklich sehr sauer drüber gewesen bin. 2017 wurde die Wahl zum Welthandballer ausgesetzt. Angeblich hättest du sehr gute Chancen gehabt, diese Wahl zu gewinnen. Wie siehst du die Nummer? Bist du darüber sauer, enttäuscht oder war dir das eigentlich egal, weil du dich mit anderen Dingen beschäftigt hast?
Ja, also jetzt ist es mir egal. Also da habe ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich gar nicht mehr dran zurückgedacht. Kaum denke ich an das. Also es war in diesem Moment war es ein bisschen komisch, war ein bisschen absurde Situation.
Ja, also nee, ich finde, man kann das auch deutlicher sagen. Also das kann ich ja machen, musst du ja nicht machen. In meinen Augen war das lächerlich. für einen Weltverband. Ja, lächerlich zu sagen, ja. Wir, also egal, wer das Ding irgendwie gewinnt, nicht gewinnt, ob das irgendwie, aber eine Welthandballerwahl abzusagen, weil es angeblich zu viele Stimmen für gegeben hat, das ist doch, das
kann ja nicht. Das wurde gesagt,
oder? Ja.
Was angeblich zu viele Stimmen.
Naja, es wurden zu wenige Stimmen.
Ach, zu wenige Stimmen, eben, zu wenige.
Das war ja, was habe ich denn gesagt?
Ich dachte, zu viel hast du
nein,
gesagt.
Nein. Weil es zu wenige Stimmen gegeben hat. Deswegen wurde diese Wahl abgesagt. Das ist doch lächerlich. Vor allen Dingen, also das ja, ist das auch ein bisschen nicht. Selbstschutz, dass du dann gesagt hast, ach komm, wisst ihr was, dann...
Ja, also mir, also ich glaube, also in der Schweizer Zeitung, in der großen Schweizer Zeitung wurde damals getitelt, keine Ahnung, Welthandballer, die Welthandballerwahl abgesagt, weil es keinen interessiert. Und das, so wurde halt der Sport dann dargestellt. Und das ist halt beschissen.
Das also ist dann die Konsequenz aus, ja.
Also die haben sich selber irgendwo einen Bock geschossen, der nicht verzeihbar ist. Ob ich jetzt da gewonnen hätte oder Zweiter oder Dritter, ist mir im Endeffekt auch egal. Klar wäre es schön, wenn du mal Welthandballer wärst, aber da bin ich nicht komplett genug auch für das. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der Sport ist ja ins Lächerliche gezogen worden. Also wenn dann okay, wenn es zu wenige Stimmen gibt, dann okay, sagt, dann soll der Hassan jemanden wählen, den er gut findet, und dann wird er gewählt und fertig. Da muss sich niemand interessieren, ob jetzt da 1000 Leute abgestimmt haben oder 100.000.
Also das heißt, du, habe ich so ein bisschen rausgehört, du findest dich nicht komplett genug für einen Welthandballer?
Ja, ich
bin für den Welthandballer, also nicht für einen, sondern für den Welthandballer.
Ja, und ich habe auch keine Erfolge vorzuweisen mit der Nationalmannschaft. Also es kommt ja auch noch dazu. Also ich finde schon, dass ein Welthandballer eben...
Ja, aber du bist halt ein fucking Genie. Weißt du, was ich meine? Das gibt's so nicht nochmal im Handball. Also in meinen Augen bist du der kreativste Handballer. Und das finde ich halt wichtig. Du bist halt der Zauberer so in dem Fall. Natürlich gibt es andere Leute mit einer anderen Durchschlagskraft, was auch körperlich schon so ist. Deshalb glaube ich eigentlich schon, dass du es verdient gehabt hättest in diesem Jahr. Mal ab von den anderen Erfolgen. Aber also, du sagst, es hat dich halt dann damals nicht so gekratzt.
Ja, nee, also wie du sagst, also schön, dass du mich für Komplimente machst. Vielen Dank.
Das ist auch mein Ernst. Ich glaube auch,
Dankeschön.
Du weißt das ja, dass das so ist.
Aber nee, ich glaube einfach, dass ein Welthandballer Erfolge feiern muss mit der Nationalmannschaft, mit dem Verein, das gehört einfach dazu, und da musst du einfach irgendwo, ja, da musst du dem Spiel noch einen anderen Stempel aufdrücken, als ich es tue, auch mit Abwehr und solchen Sachen. Also ich würde jedes Mal Nikola Karabatic wählen, auch wenn den nicht viele Leute mögen, aber das ist für mich der prädestinierte und der personifizierte Welthandballer, weil er einfach alles kann.
Ja, aber guck mal, jahrelang ist Mikkel Hansen Welthandballer geworden. Was hat der denn gewonnen?
Mikkel Hansen?
Zu dem Zeitpunkt,
wo er Welthandballer war.
Ja, jetzt ist er Weltmeister, aber auch die
Olympiasieger.
Ja, aber die waren zu dem Zeitpunkt
war nicht
viel. War, also das,
ja, aber der spielt halt bei der EM und WM, ist er halt im Halbfinale oder Finale. Und, der ist halt
mit Verein aber meist nicht so viel geholt. Mit PSG nichts geholt. Ja, und damals, zu der damaligen Zeit war es ja auch noch so, da bist du ja Dänemark-Trainer geworden, weil du wusstest, du hast danach 2 Jahre Freizeit und wirst dafür bezahlt. Heute ist das ein bisschen anders.
Ja, nee, also ich weiß, es ist ein Leid. Das kannst du auch diskutieren, wer ist besser, ja. Messi oder Ronaldo. Und das ist auch eine Diskussion, die... Oder Federer und Djokovic, und also komm, also da geht es nicht um...
Das ist dieses Tennis, ne? Ja, genau. Kenne ich mich leider überhaupt gar nicht mit aus, ehrlicherweise. Aber auch, also diese Auszeichnungen, die du in der Bundesliga bekommen hast, dass du bei der Welthandballerwahl wirklich unter den Letzten dabei gewesen bist, das weckt ja auch Begehrlichkeiten. Wie oft lagen dir denn konkrete Angebote von anderen Clubs vor? Also ich hoffe, wir können jetzt davon ausgehen, dass du deine Karriere bei uns beendest. Aber gab es Situationen, bei denen es mal knapp war?
Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Es gab auch selten konkrete Angebote, weil ich auch immer relativ früh signalisiert habe, dass ich gerne hier bleiben möchte. Das habe ich auch dem Verein früh signalisiert, oder wir haben uns auch immer früh ausgetauscht. Und deswegen gab es eigentlich nie so prekäre oder knappe Situation, wo es um diesen oder diesen Verein ging. Und für mich sind die weichen Faktoren sind für mich einfach auch entscheidend in meiner Karriere oder meinem Leben. Und das klingt jetzt wieder kitschig und das klingt, dass ich löwenverliebt bin, aber das ist nun mal so. Wir haben einfach eine Beziehung aufgebaut irgendwo durch. Ich habe auch mit vielen Leuten im Verein eine Beziehung. Also es sind Freundschaften entstanden, ob es das mit den Physios sind oder ob das mit Leuten von der Geschäftsstelle sind. Und deswegen würde es für mich nicht aufgehen, diesen Verein zu verlassen. Und der Erfolg, den wir dann feiern konnten, hat mir auch irgendwo recht gegeben in der Entscheidung. Weil wir haben seit 2010 haben wir irgendwie was entwickelt, was vielleicht mehr wert ist als eine Meisterschaft oder ein Pokalsieg, weil wir da irgendwo durch eine Marke entwickelt haben, die hier in der Region, in der schwierigen Region, wie es du schon gesagt hast, auch irgendwo anerkannt wird. Und da habe ich meinen Teil dazu beigetragen und ich könnte mir jetzt bei bestem Willen nicht vorstellen, irgendwo noch ein anderes Trikot zu tragen.
Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2022. Ist das schon dein letzter Vertrag als Handballprofi?
Ich gehe davon aus. Also das weißt du nie. Also wenn ich mit 38 noch sage, ich fühle mich fit, ich möchte noch ein Jahr länger spielen, keine Ahnung. Und wenn mich der Verein noch braucht, dann würde ich noch ein Jahr spielen. Aber das ist so weit vorausgedacht. Ich glaube schon, dass 2022 irgendwo ein Zeitpunkt ist, wo man, ja, irgendwann muss man sich danach verabschieden. Also,
Ich kenne da so einen isländischen Handballer, der ist mit knapp 40 noch zu PSG gewechselt.
Ja, also das ist natürlich eine einmalige Sache, finde ich. Aber gut, wenn du jetzt Alex Pettersson siehst, der ist 39. Aber der lebt auch seriöser als ich.
Der lebt seriöser als du?
Ja, kann man schon sagen, ja. Ah, also der ernährt sich sicher besser als ich.
Hat aber im Podcast hier gesagt, er hätte gerne früher angefangen damit. Also jetzt ist das wohl so,
das
aber
ich,
er sagt,
das habe ich, Zitat habe ich gesehen, deswegen habe ich ihn jetzt hier ein bisschen loben wollen.
Unauffällig. Achso, ist das, hat er da nicht die Wahrheit gesagt? Oder
doch,
wie?
Doch.
Achso,
okay. Nee, der, ja, das ist sicherlich ein Vorzeigesportler.
Haben wir mit Romain Lagarde schon deinen Nachfolger im Kader?
Wird sich zeigen, ob Romain ein Rückraummitte ist. Also ein klassischer Rückraummitte ist er sicher nicht, aber er hat ja bei Nantes auch auf Rückraummitte gespielt teilweise. Aber so ein klassischer Rückraummitte ist er vielleicht nicht.
1:1 bist du eh nicht zu ersetzen. Erklär uns doch mal ganz kurz, wie es zu deiner Spielweise gekommen ist. Besonders dein Spiel mit dem Kreis ist ja eigentlich legendär. Und da ist auch die Rolle des Kreisläufers, habe ich das Gefühl, auch immer ein kleines bisschen zweitrangig gewesen, weil du mit allen gut gespielt hast. Also egal, ob es Beate Mürhol war, Hendrik Pekeler war, Yannick Kohlbacher war, verstehst nicht falsch, natürlich musst du das Ding dann auch erstmal nochmal wegmachen. Aber dir war es eigentlich, sogar auch Rafa Baena war auch so ein Kandidat, dir ist es eigentlich relativ egal, wer da am Kreis spielt. Wie stelle ich mir das vor? Wenn ein neuer Kreisläufer kommt, nimmst du den hier an die Seite und sagst, weißt du was, und jetzt zeige ich dir mal die ganzen Tricks, die wir so miteinander machen können?
Ja, in der Vorbereitung im ersten Jahr ist es schon so, dass wir so nach den Trainings vielleicht immer so 15, 20 Minuten noch miteinander irgendwo gewisse Sachen durchgehen. Das ist ja ein Lernprozess von uns beiden. Also ich muss mich auch wieder auf einen neuen Spielstil vom Kreisläufer einstellen, eher sich auf gewisse Pässe von mir einstellen. Und das ist eine Übungsfrage. Also ich finde immer, es wird auch ein bisschen größer gemacht. Es sieht halt spektakulär aus. Aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Also wenn zwei wissen, dass der Ball dort kommt, dann ist die Chance relativ groß, dass der Ball auch irgendwo gefangen wird. Und dann muss er natürlich den Ball ins Tor werfen. Also das ist eine Übungsfrage und das wird im täglichen Training trainiert. Also wenn du im Büro arbeitest und du musst das 10-Fingersystem lernen, um eine E-Mail zu schreiben, dann irgendwann musst du das auch können oder das musst du halt auch üben, dass du das kannst. Und das ist im Handball genau gleich. Und ich bin auch ein Fan davon, von diesen Kleingruppenlösungen. Weil ich einfach finde, dass wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die auf einem ähnlichen Niveau sind, dass dann halt diese Zweiergruppe oder diese Kleingruppe Spiele entscheiden kann. Mhm. Und da hatte ich natürlich schon auch das Glück, dass die Kreisläufer, welche du jetzt aufgezählt hast, die waren ja auch keine Gurken. Also,
nee, so, ich sage, das habe ich ja extra nochmal nachgeschoben, selbstverständlich. Aber man merkt halt schon, dieser kreative Part kam halt dann schon immer von dir. Und der Kreisläufer ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise da ja auch dann auch ein bisschen von dir abhängig.
Der Kreislauf ist abhängig von seinen Mitspielern.
Genau, ja.
Also wenn wir im Rückraum wollen, dass Janik kein Tor wirft, dann wirft er kein Tor.
Ja.
So böse.
Das wäre schlecht.
Das wäre nicht gut für uns, aber...
Aber ist dir auch schon mal so ein Ding gelungen, wo du nachher gesagt hast, oh, das hatten wir gar nicht geübt, das habe ich einfach mal... Also ich erinnere mich an einen Pass, wo ich dich immer mal fragen wollte, ob der so gewollt gewesen ist. Vielleicht weißt du schon, was ich meine. Nee, Wetzlar, Schmied auf Mürhol.
Ah, ja,
wo,
Wetzlar,
du,
ja.
wo du ihn wirklich ja. von der, von, also eigentlich von der Seite in den Kreis wirfst, sodass er sich rausdreht, auf Beate Mürhol und der macht das Ding natürlich weg. Ist damals wirklich wochenlang als Highlight-Video durch die Welt gegangen. War das ein Ding, was ihr mal irgendwann geübt habt? Also nach dem Motto, irgendwann machen wir das mal? Oder war das in dem Moment eine Idee, wo du gesagt hast, ich probiere das einfach mal?
Nee, das hat man schon einmal abgesprochen. Aber geübt, okay. Geübt hatten wir es nie.
Okay.
Weil wenn du dann diese Sachen zu viel übst, dann funktioniert es sowieso nicht im Spiel. Also wir haben es dann wirklich das erste Mal probiert im Spiel und auch das war das letzte Mal dann auch.
Das war aber schon eine legendäre Szene eigentlich, oder?
Ja, das war schon cool, muss ich auch sagen. Also wenn, wenn meine Kids ab und zu Videos anschauen von mir in YouTube oder sowas, dann wenn ich dieses Video dann sehe, ist schon geil. Aber manchmal diese, dämlich auch zu sagen, und das ist vielleicht gegenüber meiner Frau auch nicht fair, aber manchmal fallen mir solche Pässe oder solche Aktionen, das kommt mir auch in den Sinn, irgendwo, wenn ich zu Hause im Bett liege. Also wenn ich irgendwo nicht pennen kann und irgendwo die Augen noch geöffnet habe, dann denke ich ein bisschen an verschiedene Szenen und dann denke ich, okay, vielleicht könnten wir da eine Lösung finden oder da. Also das begleitet mich schon permanent, diese Spielentwicklung und diese Kleinigkeiten.
Aber besprichst du es dann mit deiner Frau am Frühstückstisch? Sagst du dann, pass mal auf, Schatz, stell dich mal da vorne hin, ich habe eine Idee.
Nee, das nicht. So weit ist noch nicht gekommen.
Okay, ja, kann ja sein. Kann ja sein. Dass, diese Pass, also dass du halt in meinen Augen der wirklich beste Spieler auf diesem Planeten bist, wenn es darum geht, andere Spieler in Szene zu setzen auf Rückraummitte. Hat das was ein bisschen damit zu tun, dass du ja auch eine große Faszination für Basketball hast?
Es hilft schon. Also ich finde, das Playmaker-Spiel im Handball ähnelt schon im Basketballspiel. Klar, es sind andere Bewegungen und andere Wurf und diese Sachen, aber es wird schon auch viel im Basketball mit diesen No-Look-Pässen gearbeitet oder mit Block und Sperre absetzen und diese Sachen. Also glaube ich schon, dass diese beiden Positionen vergleichbar sind.
Wie stelle ich mir das vor? Liegst du nachts vorm Fernseher, guckst NBA oder wie ist das? Oder guckst du deutsche Basketballliga? Wie machst du es?
Nicht mehr so viel. Aber seitdem du natürlich da kommentierst, schaue ich natürlich die deutsche Basketballliga.
Ah, das tust du wirklich? Nein?
Nee. Ab und zu gucke ich mir die Spiele an.
Okay.
Aber ich kann deine Stimme
nicht hören. Ich ärgere mich jetzt auch gerade, dass ich die Frage gestellt habe. Was hätte viel cooler ausgesehen, wenn ich sie nicht gestellt hätte?
Kannst du sie ausschneiden?
Nee,
ich gucke mir nicht mehr so viel NBA an. Früher extrem viel. Ich bin halt mit Michael Jordan, Barclay, mit Kobe Bryant, mit diesen Spielern groß geworden. Jetzt, mittlerweile habe ich den Anschluss ein bisschen verpasst, aber ich gucke mir schon viele so Highlights-Videos.
Was ist dein Lieblingsteam? Chicago Bulls?
Ich habe kein Lieblingsteam.
Kein wirkliches, okay. Hätte es denn mit dem Handball nicht geklappt, wäre Basketball für dich eine Lösung gewesen? Auf der Einser-Position, also auf der Point Guard-Position zum Beispiel?
Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich wäre vielleicht ein bisschen zu klein gewesen. Und wenn du jetzt von Sportarten in der Schweiz sprichst, also Basketball ist dann nochmals kleiner als Handball. Also, dass man zum Basketball kommt, ist dann...
Ja, aber auf der Einser-Position ist es ja schon eigentlich okay.
Mit 1,90?
Auf der Point Guard-Position? Ja, also ich kenne Point Guards, die sind weit kleiner als du.
Ja, gut.
In Ludwigsburg lief einer rum letztes Jahr, Jordan Crawford, der war, glaube ich, gefühlte 1,70 oder 1. Der war weit kleiner als ich. Und ein sehr guter Spieler.
Okay.
Aber der muss dann halt auch so spielen wie du im Handball. Der muss halt ein Auge haben. Also logischerweise bricht der nicht so oft durch und kann den Korbleger vernünftig versenken. Aber es ist halt einfach einer gewesen, der einen guten Blick gehabt hat. Was würdest du als deine größte Schwäche beschreiben?
Meine Ungeduld. Das ist meine größte Schwäche.
Okay.
Generell in meinem Leben. Also das ist meine größte Schwäche. Es ist irgendwo... Ich sage es jetzt zum fünften Mal, aber es ist auch Fluch und Segen, weil die Ungeduld ist eher nur auch ein Antrieb. Also ich finde, dass man das Glas wie immer halb voll oder halb leer betrachten kann. Also Ungeduld ist für meine Mitmenschen manchmal extrem mühsam. Mhm. Für meine Freunde, für meine Frau, für meine Familie allgemein, für meine Mitspieler, auch für mich persönlich. Aber es ist auch irgendwo durch einen Antrieb, weil ich möchte nicht stehen bleiben, ich möchte vorwärts kommen und ich möchte möglichst, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, ich kann das tun, ich könnte es auch morgen tun, nee, ich möchte es jetzt machen, weil ich möchte das abarbeiten und deswegen, ja, das ist wahrscheinlich meine größte Schwäche.
Mit deinem Spielverständnis, gut, das mit der Ungeduld ist dann nochmal ein anderes Thema, ist doch eine Karriere als Cheftrainer der Rhein-Neckar-Löwen irgendwann unumgänglich, oder nicht?
Ja, das wäre respektlos gegenüber der aktuellen Situation.
Ach so, nee, ja, also
irgendwann, also ja, irgendwann, ja, kann nee, ich schon, irgendwann kann ich mich schon vor,
dass du immer gleich alles auf aktuell beziehst.
Ja, nee, ja, wir sind im Hier und Jetzt, also man sollte im Hier und Jetzt sein, aber
ich ja, aber du spielst ja jetzt gerade noch, dass du natürlich
noch
also
zwei.
Ich stelle die Frage anders, pass auf, ja, also, pass auf, anders. Möchtest du irgendwann mal Trainer werden?
Ja, gerne.
So, guck mal, das Problem doch auch.
Nein, es ist nicht, also nicht zu 100%.
Okay.
Also ich interessiere mich schon und ich glaube auch, dass ich das gut könnte. Es gibt schon viele Sachen, die man natürlich da auch lernen muss. Es ist nicht nur so, wenn du ein guter Spieler bist, dann bist du auch ein guter Trainer. Also musst du schon irgendwo die Sozialkompetenz noch mitbringen. Das traue ich mir jetzt noch zu. Und dass du auch irgendwo Trainingssteuerung und solche Sachen. Es ist schon einfach, wenn du ein Spieler bist und du kommst hierher und konsumierst. Also das haben uns die Lehrer früher immer vorgeworfen in der Schule. Dass es das schönste Leben ist, Schüler zu sein, weil man nur in die Schule kommt und konsumiert und der Lehrer muss die ganze Arbeit machen. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders, aber das ist ja auch so im Sport. Also man muss sich als Trainer schon nochmals mehr Gedanken machen. Man muss 14, 15, 16 verschiedene Charaktere zu einem Team formen. Da gibt es Unzufriedene, da gibt es Glückliche, da gibt es... Das ist schon noch schwierig. Und da ja, glaube ich schon, dass man da irgendwo das lernen muss. Aber ich traue mir das schon zu.
Aber bei den Themen hast du doch jetzt als Kapitän der Löwen, langjähriger Kapitän und jetzt auch im Kapitänstrio ja schon auch ein bisschen Erfahrung drin, oder nicht? Da musst du ja auch ein bisschen auf die Chemie achten. Oder
ja, also da, diese Empathie, das hast du ja irgendwo, das lernst du, das kriegst du mit der Erziehung mit, finde ich. Und das glaube ich schon, dass ich das inne habe. Aber... Ich habe einfach keine Lust auf dieses Vagabundenleben, muss ich sagen, mit meiner Familie. Weißt du, dass du von einem Ort zum nächsten gehst. Und heutzutage wird halt im Handball zum Glück noch nicht, aber wenn du jetzt im Fußball das anschaust, ist das brutal, wie du innerhalb von... Wenn ein Medium beginnt, den Trainer in Frage zu stellen, wenn du dann die nächsten zwei Spiele verlierst, bist du weg. Und das ist im Handball zum Glück noch nicht so. Ich befürchte, dass es irgendwann auch kommen wird, dass die Ungeduld...
Okay.
Ja, es ist halt einfach, es ist nun mal einfach so, dass mit diesen sozialen Medien kannst du heute, da werden Kampagnen gefahren und auch mit Zeitungen, das ist zum Glück hier in der Region nicht so, aber du bist schon in der Schusslinie vom ersten Tag an.
Okay.
Und es wird im Handball auch irgendwann kommen.
Die Entwicklung, ist immer schwer vorauszusehen. Es wäre auf jeden Fall sehr schade, weil ich Handball tatsächlich immer noch so ein bisschen als meine kleine persönliche Oase des schönen Sports sehe. Mhm. Also wenn ich mir andere Sportarten angucke. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, uns kotzt es ein bisschen an, dass wir als Löwen jetzt die letzten zwei Jahre nicht Meister geworden sind. Fakt ist aber natürlich auch, die Liga ist spannender geworden. Und gerade in Deutschland ist die Liga attraktiv, wie sie vielleicht in den letzten 20 Jahren nicht gewesen ist momentan, weil einfach viele Teams da oben mit dabei sein können. So, wir müssen ganz kurz über ein anderes Thema sprechen. Wann hast du das letzte Mal deinen Strom- oder Gastarif gewechselt?
Nee. Wann?
Bist du da immer bei demselben, oder was?
Ich glaube schon.
Aber man muss doch immer mal wieder wechseln auch.
Warum?
Weil man dann Geld spart.
Ist es so?
Das ist so, ja. Ich weiß nicht genau, also
ja, hast du,
habt
hast
ihr in der Schweiz ist es, keine mehreren... Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Das hat sofort gemerkt, weil wir haben einen neuen Partner. Maingau Energie, und die haben einen speziellen Strom- und Gastarif für alle Löwenfans.
Ah, cool.
Nämlich die Löwenenergie. Bestimmt auch für Spieler, wenn du nachfragst, könnte ich mir gut vorstellen. Alle Infos dazu bekämmt ihr auf maingau-energie.de/löwenenergie. Es gibt dort günstigen Strom- und Gastarif und dann noch alles Mögliche mit dabei. Das Allercoolste ist aber, die ersten 50 Neukunden bekommen je ein Löwentrikot oder einen Löwenball als Willkommensgeschenk dazu. Hast du noch nie darüber nachgedacht, mal deinen Strom- oder Gastarif zu wechseln?
Nee. Echt nicht. Muss man das, oder was?
Nein, musst du nicht, aber also, da spart man schon viel Geld bei, wirklich jetzt mal. Weil man irgendwann ja in so Tarife reinrutscht, die du schon seit 10 Jahren hast und so. Und dann kriegst du ja woanders Willkommensbonus von gefühlten 100.000 Euro. Und dann kannst du da schon gut Geld sparen.
Ich setze da auf Kontinuität.
Pass auf, wenn du nach Hause bist, dann gehst du auf maingauenergie.de/löwenenergie.
Das mache ich.
Ob das vielleicht günstiger ist.
Das mache ich.
Das war die Werbung. Alle Infos übrigens auch auf unserer Homepage. So, wir haben ja schon ganz kurz über deine Kinder gesprochen. Du bist ein absoluter Familienmensch und hast vor kurzem ein Buch geschrieben.
Yep.
Wie kam es dazu?
Einfache Geschichte. Mein größerer Sohn oder unser größerer Sohn wurde eingeschult. Und die lernen dann relativ schnell lesen. Dann haben wir abends immer noch zwei, drei Seiten von einem Buch gelesen. Dann ging es natürlich um Fußball oder um sonstige Sportarten. Und dann hat er mich gefragt, er möchte gerne ein Buch lesen über Handball. Und dann habe ich bei verschiedenen Internetanbietern, Internetseiten habe ich geguckt, nach einem Handballbuch für dieses Alter. Und da habe ich keins gefunden. Und da habe ich mal ein bisschen in die Tasten gehauen und mal probiert, ein bisschen eine eigene Geschichte aufzubauen und zu schreiben. Und dann ging es eigentlich relativ schnell.
Und wie ist die Resonanz? Also
sehr positiv.
Ja?
Also echt positiv. Ist natürlich immer ein Vorteil, wenn du ein Kinderbuch schreibst. Also die Leute werden jetzt nicht sagen, das ist ein scheiß Buch. Also, ja, das ist wirklich so. Also das ist ja da immer, dass du diesen Jö-Faktor ist ja immer dabei. Und deswegen, ja, also es ist nicht kein Bestseller und es ist nicht vielleicht sprachlich das beste Buch, was auf dem Markt ist, aber es ist eine ehrliche Geschichte, eine authentische Geschichte, die ein, zwei Werte vermitteln sollte und deswegen ist die Resonanz durchwegs positiv.
Was ist ein Jö-Faktor?
Das haben wir uns so in der Schweiz.
Was denn? Jö?
Jö, süß.
Ach so, das habe ich nicht. Guck, aber ich gucke hier in fragende Gesichter. Also das hat
ja, das geht, ja, das haben wir bei uns so.
Ah, okay. Also der süß, okay.
Der süß, der ja.
Das heißt, wenn irgendwie ein kleiner Hund...
Ja, ist wie wenn beim Supertalent ein Kind auftritt, dann ist dieser Jö-Faktor halt da.
Ach so, okay. Weil die Leute, sagt man in der Schweiz Jö.
Ja, genau, das sagen wir.
Also ich glaube, ohne Witz, ne, ich glaube, ich muss mal in die Schweiz.
Ja, definitiv.
Du musst mir da nochmal noch so ein paar Geheimtipps irgendwie geben. Gibt es denn von dir auch irgendwann mal ein Buch für Erwachsene? Also zum Beispiel so wie Stefan Kretschmeier eins geschrieben hat?
Das glaube ich nicht. Nee.
Warum nicht?
Ja, ich weiß nicht so.
Ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, ist auch ein ganz anderer Arbeitsaufwand, ne? Also ja, wenn man dann also, ja auch mal eben 400 also gut, Seiten...
Sprachlich, würde ich, also schriftlich würde ich... Würde ich das selber nicht hinkriegen.
Wieso, schreibst du auch mit Schweizer Akzent? Oder?
Nee, ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Also wenn das jemand schreiben würde für mich, dann hat es immer...
Ja, ist ja heute gang und gäbe, dass man
ja,
das
ja, alleine klar, schreibt. Ja, klar. Ne? Aber ich wüsste nicht, was ich da irgendwo 200 Seiten erzählen sollte.
Okay, aber das Buch von Stefan Kretschmer hast du mal gelesen?
Habe ich gelesen,
ja. Der hat im Übrigen auch Werbung gemacht für dein Kinderbuch. Also viele, auch viele Nicht-Löwen-Fans haben das Kinderbuch sehr gelobt. Ich glaube nicht, dass das nur an dem Jö-Faktor liegt. So, es ist ein Podcast, das heißt, man kann dich gerade nicht sehen. Aber viele der Fans wissen ja, dass du blondiert bist, neuerdings. Die Frage ist tatsächlich, warum?
Ich hab meine sportlichen Fähigkeiten überschätzt und Mensa Larsens seine unterschätzt. Das war letztes Jahr nach einer Auswärtsreise, als wir hier nach Kronau fuhren mit dem Bus, saßen wir da, Grötzki, Appelgren, Mensa und ich. Da haben wir uns eine Wette überlegt. Appelgren war eigentlich der Initiator vom Ganzen. Mhm. Also da ging es um eine Glatze bei ihm. Da hat er sich dann sauber zurückgezogen. Also er hat das Benzin reingeschmissen und Mensa und ich haben es dann ausgebadet eigentlich. Also, es war eigentlich seine
aber
Schuld.
Ich bin aber kurz schockiert, ey. Ja, Mikael Appelgren mit Glatze.
Das wäre schon cool.
Nee, das wäre nicht cool. Also kann man sich halt. Wobei, wir haben ja bei ihm im Podcast auch auf einmal Bilder zu Gesicht bekommen. Er hatte ja mal ganz kurze Haare. Ja. Also das heißt, du sagst wirklich, also was war es jetzt? Hast du deine sportlichen Fähigkeiten überschätzt oder die von Mess unterschätzt?
Ja, beides. Also ich habe halt den Mund vollgenommen. Ich habe gesagt, ich gewinne in fast jeder Sportart gegen ihn.
Ja, lass uns das kurz aufschlüsseln. Bowling?
Erstes Bowling, zweite Tischtennis, dritte Badminton, vierte Tennis und fünfte wäre, zuerst war es Turmspringen. Aber da haben wir gesagt, das ist schwierig zu bewerten. Und ich hätte Messi wirklich gerne gesehen vom Turm.
Ja, wir auch.
Aber dann haben wir es auf Bogenschießen.
Auf Bogenschießen? Ja. Dazu ist es dann ja gar nicht mehr gekommen, weil du schon vorher verloren hast.
3-1 habe ich verloren. Bowling habe ich relativ sicher gewonnen. Bei Tischtennis habe ich gegen The Wall of Ghana, wie er sich selber genannt hat, habe ich verloren. Und dann Badminton auch. Also da habe ich wirklich... Ja, und Tennis auch.
Also...
Sang und klanglos.
Aber voll.
Also, ja, heftig.
Ich bin jetzt ehrlich, wenn ich jetzt einen Zehner gehabt hätte, ich hätte den auf dich gesetzt. Ja. Allerdings habe ich dich tatsächlich ja auch schon mal bei Basketball werfen gesehen. Das haben wir ja schon mal zusammen gemacht.
Stimmt.
Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlicherweise von dir. Aber gibt es da nochmal jetzt eine Revanche? Was wäre denn eigentlich die Gegenwette gewesen? Er auch blond?
Er war blond, ja.
Ah, okay. Das hätte ich auch gerne
gesehen, muss ich
ganz ehrlich sagen. Aber gibt es eine Revanche?
Ja, ich möchte schon, aber... Also ich blond nicht nochmal, Glatze auf keinen Fall. Also
oh ja, das wären wir dir sehr dankbar, wenn du das nicht machen würdest.
Also ich weiß nicht, was da der Wetteinsatz sein könnte.
Ja, vielleicht überlegen wir uns da nochmal irgendwann was.
Ja.
Gibt es denn Sportarten, wo du sagst, da hätte ich ihn auf jeden Fall, hätte ich ihn eher geschlagen? Ihr habt euch ja wahrscheinlich auf Sportarten geeinigt. Und vielleicht auch die außen vor gelassen, wo einer von euch beiden, weil Tischtennis überrascht mich eigentlich.
Ja,
du hast
doch
gegen
auch.
Dennis Endras gewonnen, von den Adler Mannheim.
Ja, aber Dennis Endras ist eine andere Kategorie als Mensa Larsen. Er war schon...
War der nicht so gut?
Also im Tor ist er besser, meist okay.
Okay. Justin Bieber oder Farid Urlaub? Welcher Vergleich gefällt dir am besten?
Keiner von beiden.
Warum? Aber es wächst ja schon wieder raus.
Ja, jetzt ist es bald weg. Jetzt schneide ich es dann in 2 Tagen und dann ist es weg.
Jetzt sieht es halt schon wieder ein bisschen aus wie grau, finde ich.
Ja, so Janik Urbach sagt mir Pommes Hands.
Nee, so schlimm ist es nicht. Ja, dann hat er noch ein Iro dabei.
Nein, also klar, jetzt ist es dann bald weg.
Wir haben dir was mitgebracht.
Oh, was?
Ja, wir haben dir eine Kappe mitgebracht.
Oh, cool.
Es gibt nämlich eine neue Löwencap. Und die würde dir jetzt wahrscheinlich gerade gut stehen.
Ah, super, dann setze ich die gleich auf.
Machst du das?
Ja.
Machst du wirklich?
Ja, mach ich.
Dann machen wir ein Foto für.
Nee, dann machen wir kein Foto.
Ja, genau. Hast du dir gedacht, könntest du uns jetzt mal eben ganz kurz hier... Du trägst kaum Kappen, ne?
Nee, selten.
Das heißt, lieber mit blonden Haaren als mit Kappe?
Ja.
Okay, aber da vorne liegt sie, die ist schon ziemlich cool geworden.
Ja, die ist echt cool, ja.
Die sehen wir jetzt hier wirklich als allererstes. Also die hat da draußen noch keiner gesehen, im Fanshop ist er auch noch nicht. Mit Leder und so ein bisschen, ich glaube, golden oder bronzenes Rhein-Neckar-Löwen-Logo. Also ich werde sie gleich definitiv unauffällig in meiner Tasche verschwinden lassen. Ich finde sie sehr cool.
Ja.
Aber gut, wenn du keine... Ich habe dich aber doch mal mit so einer Fahrradmütze gesehen.
Auf Malle, ja.
Nee, nicht auf Malle. Auf der Weihnachtsfeier hast du die getragen.
Eine Fahrermütze?
Ja, lange her. Okay. Ja, auf Malle hast du die auch aufgehabt, das stimmt.
Das ist meine Malle-Mütze.
Das ist deine Malle-Mütze? Mhm. Aber ansonsten keine Kopfbedeckungen?
Nee, selten.
Okay, gut. Ja gut, aber vielleicht was hältst du davon? Wir haben ja den Verantwortlichen für den Merchandising bei den Löwen hier ja da. Was hältst du davon, wenn der Andi gleich seine Mütze unterschreibt und wir verlosen die? Das ist doch mal ein Deal, oder?
Perfekt.
Dann machen wir das. So, dann haben wir nämlich... Also für alle anderen, die sagen, das Ding ist echt cool, ich habe es mir jetzt auch schon aufgesetzt auf den Bildern, die veröffentlicht werden. Ab heute gibt es die auch im Fanshop zu kaufen. So, ist Mess einer, mit dem du sonst auch privat viel machst? Oder mit wem bist du dick in der Mannschaft?
Ja klar, Mess ist seit 5 Jahren hier, wohnt in derselben Straße wie ich. Also wir sehen uns relativ oft. Am dicksten, wenn man das so sagen kann, ist sicherlich mit Patrick Rötzki. Er ist ein richtig enger Freund geworden, auch von meiner Familie, von meinen Kindern. Uwe kenne ich schon sehr lange. Also es sind schon die natürlich, die man schon sehr lange kennt und die eigentlich den ganzen Weg auch mitgemacht haben.
Als Uwe jetzt zurückgekommen ist und es dann diese Mehrfachlösung gab fürs Kapitänsamt, war das für dich cool? Oder hast du gesagt, ich hätte es auch gern behalten, alleine?
Nee, also das ist mir dieses Amt wird irgendwo überschätzt. Also ich finde schon, dass es Sachen gibt, die muss jemand klären und die muss eine Person mit dem Trainer klären oder eine Person mit der Mannschaft klären. Aber ich finde, dass in gewissen Situationen, wenn es nicht gut läuft, braucht man auch Führungsspieler. Und diese Führungsspieler haben sich auch in der Vergangenheit immer gemeldet. Das ist nicht so, dass ich vor die Mannschaft gestanden bin und dann was gesagt habe, sondern dass es da immer im Plenum irgendwo einen Austausch gab. Aber ich bin völlig easy mit dieser Situation.
Du warst lange Zeit mit Olli Rogisch auf einem Zimmer.
Genau.
Und hast jetzt einen neuen Zimmerpartner. Wie kommst du damit klar? Also, warum musste Olli raus aus dem Zimmer?
Ich war seit 2010 mit Olli Rogisch im Zimmer. Und dann,
also als Spieler ja damals.
Als Spieler, ja. Und dann hat er... Ich weiß gar nicht, wann er aufgehört, 2015 oder so hat er aufgehört.
Mhm.
Und dann war es so in diesen erfolgreichen Jahren, dann habe ich gesagt, Olli, also wir müssen weiterhin zusammen im Zimmer bleiben. Hat sich auch gut eingependelt. Der schläft relativ früh ein. Ich hatte dann meine Ruhe. Deswegen fand ich es eigentlich gut, dass wir das weitergeführt haben. Aber irgendwann ist es dann schon speziell, wenn du mit dem sportlichen Leiter im Zimmer schläfst und ihn schnarchen hörst. Und zwei Monate später musst du über gewisse Dinge mit Verträgen und so sprechen. Also es war dann schon irgendwann grenzwertig. Und auch gegenüber der Mannschaft war es komisch. Also war dann schon komisch, wenn ein Spieler mit dem sportlichen Leiter da im Zimmer pennt.
Das heißt, ich verstehe das richtig. Ihr habt damals, weil es bei den Löwen gut lief, habt ihr gesagt, ihr bleibt weiterhin in einem Zimmer. Jetzt läuft es seit ein paar Jahren nicht mehr gut. Und jetzt, ist das zufälligerweise, seitdem ich nicht mehr in einem Zimmer schlafe?
Nee. Also letztes Jahr.
Okay.
Vor zwei Jahren sind wir. Doch, vor zwei Jahren sind wir nicht mehr zusammen im Zimmer.
Seit zwei Jahren. Wie ist es mit Patrick Rösky? Weil ich habe da ganz, ganz früher ja mal mit Uwe Gensheimer ein paar Interviews geführt. Die beiden haben ja in einem Haus gewohnt. da kam schon die ein oder andere Story auf. Wie ist es mit Patrick?
Sehr angenehm. Also der ist jetzt mittlerweile sucht er natürlich den Schlaf, weil er Zwillinge hat zu Hause. Also der ist, das ist wie Urlaub für ihn, wenn wir zusammen im Zimmer sind. Ja, gibt nicht viele Töne von sich. Schaut ein bisschen fern, föhnt seine Haare und also so die normalen Sachen für ihn.
Wie ist dein Verhältnis zu unserem neuen Trainer, zu Christian Andresson? Also als Spielmacher hast du ja wahrscheinlich einen relativ engen Austausch mit ihm, oder?
Ja gut, ich glaube auch, dass es irgendwo in der Findungsphase ist. Also er ist ein sehr akribischer Trainer. Er sucht vieles Gespräch mit jedem Spieler. Das ist sicherlich positiv und er hat sich er geht die ganze Sache ein bisschen anders an, würde ich sagen. Also er kommt sehr viel vom NFL. Also wenn man diese Serien ein bisschen verfolgt hat, da ist schon sehr viel wiederzuerkennen, was man auch in diesen Serien sieht, so also von der Methodik her. Und ich verstehe mich sehr gut. Also er wohnt auch sehr nahe. Also wir sehen uns auch in der Freizeit. Die Kinder spielen auch manchmal zusammen. Ich hoffe jetzt, dass wir diese Findungsphase eben möglichst schnell abschließen und möglichst schnell Schritte vorwärts gehen. Ich glaube schon, dass es jetzt schon auch besser ist als vor einem, zwei Monaten. Aber es ist, wie ich eingangs gesagt habe, auch ein Prozess.
Sprecht ihr dann auch schon mal über den US-Sport? Ihr seid ja beide aktiv offensichtlich.
So ab und zu, ja.
Okay.
Also momentan ist das Thema schon in erster Linie Handball, weil es da genügend Baustellen gibt, die er mit der Mannschaft zu beheben hat. Und deswegen.
Ja, auch eine große Umstellung zu Nikolai, mit dem du ja auch lange und erfolgreich zusammengearbeitet hast. Fehlt dir das Geschrei manchmal?
Nein, bis jetzt nicht. Also manchmal habe ich so, wenn ich während dem Spiel irgendwie eine schlechte Aktion habe und irgendwo verwerfe, dann zucke ich so kurz.
Noch Flashback zu früher, oder?
Zucke ich kurz zusammen und erwarte eigentlich nur, dass jemand mit seinem roten Kopf mich anschreit, aber dann gehe ich relaxed zur Bank und bin dann froh, dass er nicht da ist. Aber nee, wie du sagst, war eine extrem erfolgreiche Zeit. Die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. Und er ist ein richtig guter Kerl und er verfolgt unser Spiel immer noch extrem.
Ja.
Wie du vorher auch schon gesagt hast.
Ja, auf 10.000 Bildschirmen guckt er sich ja 5 Handballspiele gleichzeitig an.
Und er schreibt auch viel, schreibt auch, wenn er SMS oder so schreibt, dann schreibt er auch viel, ja, schade für uns. Und er ist immer noch uns, im uns.
Die Zeit hat ihn ja auch geprägt, mit Sicherheit.
Ja, sicherlich. War für ihn auch der absolute Durchbruch als Trainer.
Wir sprechen ja auch immer mit großem Respekt darüber, dass er seine Art hatte, wie er die Art hatte. Aber natürlich, es gibt ja, also man kann ja ein 10-minütiges Highlight-Tape nur mit seinen Ausrastern füllen.
Ja. Definitiv. Ja.
Also es war aber, also klar, zu Zeiten, wo wir erfolgreich waren, natürlich auch noch unterhaltsamer als dann irgendwie zuletzt. Aber ich meine, Weltmeistertrainer, der Mann. Mhm. Absolute Legende. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Trainer als Abschiedsgeschenk von ihren Vereinen Whirlpool bekommen haben.
Stimmt, ja.
So, eine Frage habe ich noch hier stehen. So ein bisschen wie bei Jö. Was macht ein Saunawart?
Ein Saunawart?
Da steht, du bist Saunawart.
Das stimmt, ja.
Was macht ein Saunawart?
Willst ja,
du einen Aufguss machen, oder?
Er kauft die Aufgüsse ein. Also ich habe da verschiedene Geschmacksrichtungen. Und dann schnalle ich mir ein enges Handtuch um die Hüften. und lade meine Mitspieler ein. Ich sage, mein Spitzname ist da Lorenzo. Ich nehme mich da Lorenzo als Saunawart.
Warum habe ich das gefragt?
Und dann stelle ich mich da rein und wedle mit dem Handtuch.
Also hier in Gronau oder wo?
Hier in Gronau, nach den Spielen, ja. Also nach den Spielen. Tag nach dem Spiel.
Okay.
Aber seitdem das Gensheimer zurück ist, funktioniert es überhaupt nicht mehr.
Warum nicht?
Ja, weil der ist echt bekloppt in dieser Hinsicht. Also der schmeißt da Eiswürfel auf die Heizstrahler. Also da gehst du nach 2 Minuten gehst du kaputt und musst du raus. Also
weil er braucht zu warm oder was?
Ja, er hat sich da diese Aufgabe zurückgekrallt und ja.
Du bist jetzt ehemaliger Saunawart?
Nee, ich bin es immer noch. Aber
das wenn kratzt dich schon ein bisschen, oder?
Ja, es kratzt mich, ja. Das ist eigentlich mehr als das Kapitänsamt.
Scheiß auf die Binde. Ich will Saunawart bleiben, ist auch nicht so schlecht. Ja, das heißt, er kommt mit den ganzen... Hat er das in Paris gelernt, oder?
Ich weiß. Nee, das war schon früher so. Also diese 3 Jahre ohne ihn waren schon angenehm in der Sauna.
Das ist auch eine Aussage. Die kann man auch wieder schön rausnehmen. Und die sieht einzeln auch schon wieder besser aus, als sie hier im Kontext gewesen ist. Und wie viele Leute seid ihr dann da in der Sauna? Also gibt es viele Saunagänger bei euch?
Kohlbach, Mensa, Abutovic, Gensheimer.
Okay.
Ja, so 4, 5.
Und dann ist da Stille? Oder sprecht ihr über das Spiel? Oder sprecht ihr über...
Ja, klar. Dann spricht man über Spiel oder über andere Dinge. Und ja, setzen wir uns zu 5 rein.
Saunawart Andi Schmid. Wir kommen zur letzten Kategorie. Ist immer so ein bisschen meine Lieblingskategorie. Bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Löwen fragen Löwen.
Also jetzt kommen wir zu der Kategorie, wo uns Fans auf Social Media und Mitspieler Fragen stellen können für dich. Und die erste Frage kommt von Mess Mensa.
Ui.
Ja, bezieht sich auf ein Thema, das wir hier heute schon lang und breit hatten. Kannst du dir wahrscheinlich schon denken?
Hey Andy, hast du Interesse in ein Rematch? Vielleicht gleiche Sportarten, aber eine andere Haarfarbe. Grüße Mensa.
Eine andere Haarfarbe?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir so einen Gefallen tun würde. Also ich glaube wirklich, also ich muss da Mess auch ein bisschen Respekt zollen.
Also war es noch nicht mal eng, oder was?
Nee, also im Tischtennis, Badminton und Tennis war ich echt, nicht chancenlos, aber da war er schon besser. Da brauche ich jetzt so ein halbes Jahr, brauche ich schon Zeit, um mich ein bisschen vorzubereiten in gewissen Sportarten und dann würde ich ihn mehr fordern können.
Ja gut, zwischendurch wäre es cool, wenn du auch ein bisschen Handball spielen würdest.
Ja, wäre nicht schlecht.
Was wäre denn eine Sportart gewesen, wo du so stark bist, dass du ihn bekommen hättest?
Diese, die ich ausgewählt habe.
Aber, ich jetzt? Hast du wirklich gedacht, dass...
Ja, ich habe schon gedacht, dass ich im Tennis und im Badminton und im Tischtennis da schon besser bin. Habe ich echt gedacht.
Hast du nicht deinen Kumpel Roger Federer angerufen, dass der dich nochmal privat nochmal...
Ich habe die Nummer nicht.
Okay, aber ihr kennt euch doch, kennt ihr euch?
Nee, also wir haben uns mal getroffen oder ich durfte ihn mal treffen.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass es sein größter Wunsch war, mich zu treffen. Also es war mein Wunsch, ihn zu treffen. Und da haben wir kurz gequatscht und da habe ich mich schon ein bisschen...
Ah, okay. Ich meine, es gibt ja jetzt nicht so viele Schweizer Weltklasse-Athleten. Ja, also ich meine, du weißt, wie ich es meine. Ja, also.
Aber Roger Federer ist schon nochmal...
Also ich dachte immer, aus der Schweiz kennt man nur 3 Leute. DJ Bobo, dich und Roger Federer.
Das ist lieb von dir.
So, jetzt kommen wir zu dem Thema. Das ist wirklich... Also, da sehe ich mich auch so ein ganz kleines bisschen in der Rolle des Kommissars. Ich möchte die Wahrheit herausfinden. Folgende Situation im Podcast mit Olli Rogisch. Du hast ihm eine Frage gestellt. Mhm. Wir hören dann nochmal rein in diese Thematik.
Also Andi Schmid lädt mich zum Raclette-Essen ein. Und wir Handballer haben ja alle ein bisschen Hunger. Und wir waren dann, glaube ich, auch zu viert. Und er hatte, glaube ich, für 4 Personen 200 Gramm Kartoffeln aufgesetzt und hatte ja gefühlt die gleiche Menge an Raclette-Käse. Und das war natürlich nach 10 Minuten weg. Und dann bin ich erstmal einkaufen gegangen. Und das war, ehrlich, die erste und einzige Einladung bei Andi Schmid. Und ich weiß nicht, ob er so geizig ist, so schätze ich ihn eigentlich nicht ein, oder aber echt keinen Plan hat. Also es war sehr, sehr peinlich. Und ich habe mich eigentlich für ihn geschämt als Gastgeber. Deswegen habe ich nach relativ kurzer Zeit, als ich gesehen habe, okay, wir kommen im Leben nicht hin, bin ich echt einkaufen gegangen und habe es auch selber bezahlt. Das ist ja noch der Oberhammer.
Boah, aber das ist ja dann, also dann hat er ja tatsächlich, hat das ja genau umgedreht.
Ja, finde ich auch interessant, dass er sich da jetzt so bloßstellen lässt, weil mir wäre es peinlich, aber Ja, vielleicht will er jetzt dieses Ding einfach mal ausräumen.
Vielleicht hat Andy Schmid einfach weniger Hunger als du.
Das kann gut sein, aber wenn ich Gäste einlade mit der Körpergröße, also ich glaube, er wusste, auf was er sich einlässt. Und immer wenn er bei mir war, ist er ja mehr als satt geworden. Also du kannst ihn ja im nächsten Podcast mal fragen, wie er mit meiner Gästebetreuung so zufrieden
war. Weil die Situation war ja die, du hast ja eigentlich das Thema eingebracht. Du hast ihm die Frage gestellt, ob man sich sein Essen selber mitbringen muss, wenn man zum Raclette kommt. Deswegen sind wir aus allen Wolken gefallen.
Ja, es war auch so. Also klar habe ich da die Frage ein bisschen umgedreht. Also ich wollte ihn da auch ein bisschen aus der Reserve locken und ich fand es eine amüsante Story und diese schmierte mir die ganze Zeit aufs Brot, jetzt noch. Aber um das klarzustellen, ja, es war so, ich habe eingekauft, aber nicht 200 Gramm Kartoffeln und 200 Gramm Käse, sondern das war deutlich mehr. Ich habe aber nicht gewusst, dass ein Mensch in der Lage ist, ein halbes Kilo Kartoffeln und ein halbes Kilo Käse alleine zu essen. Von dem bin ich nicht ausgegangen. Bei uns ist Raclette eigentlich so ein bisschen so ein gemütliches Essen, wo man sich nicht voll frisst. Also, aber Olli war damals schon anscheinend in der Massephase. Also da hat er sich wahrscheinlich angefangen, sein Körpergewicht aufzubauen. Und deswegen ja, war mein Fehler, dass ich ihn eingeladen habe. Das war sicherlich der erste Fehler. Und der andere Fehler war, dass ich, ja, ich hatte zu wenig eingekauft. Aber
war wirklich so? Habt ihr danach nie wieder einen Raclette-Abend zusammen gemacht?
Ja, also wir gehen schon ab und zu zusammen essen, aber jetzt nicht so, dass wir das fünfmal jährlich machen, weil wir sehen uns genug. Und
ja. Auch nur noch ins Restaurant, weil dann ist es deren Problem.
Ja, das Raclette-Essen ist gestorben, also das kann ich schon so sagen. Er lädt mich mittlerweile ab und zu im Sommer dann zum Grillen ein und dann hat er recht. Ja, bei uns ist Essen noch irgendwo was, auch ein bisschen was Kulturelles, bei ihm ist es mehr so satt werden und keinen Hunger mehr haben für die nächsten zwei Tage. Und deswegen ist es gehen da wahrscheinlich die Erwartungshaltung von so einem Essen gehen da auseinander.
Okay, ja. Ja, ich hatte so eine Antwort erwartet, ehrlicherweise. Also man sieht ja, ist ja nur schon ein Unterschied irgendwie. Zwischen
so 30 Kilo, ja.
30 Kilo?
Ja. Okay. Ich bin 90, ich habe jetzt immer, ja, so 30.
Wie groß bist du?
1,90.
Okay. Ja, 30 Kilo. Ich hätte
30 Kilo wahrscheinlich nicht.
Ich hätte sogar noch ein bisschen. Also ich finde ja, klar, man kann ihn immer gut so ein bisschen damit ärgern mit diesem Thema, aber ich finde ja eigentlich, dass er jetzt nicht so schlimm zugelegt hat in der letzten Zeit. So, also ich glaube, er hat es auch schlimmer erwartet.
Wieso zwinkerst du mir zu?
Nee, das war ja.
Stimmt nicht. Nächstes Thema.
Stimmt nicht. Ja, nächstes Thema. Wir kommen zu den Fragen, die wir auf Social Media bekommen haben. Erste Frage von Stefan Kloppe über Instagram. Wenn du den jungen Handballern dieser Welt einen Tipp geben könntest, damit sie auch so erfolgreich sind wie du, welcher wäre das?
Puh, das ist so schwierig. Ja, also ich kann nur sagen, was alle Sportler zu Kindern sagen. Und das ist nun mal einfach so, dass du irgendwo einen Ehrgeiz entwickeln musst, eine Lockerheit haben musst, den Spaß am Sport. Du musst dich ein bisschen in den Sport verlieben. Und das kannst du nicht planen, das kannst du nicht wollen, sondern es passiert. Und ich finde schon, dass im Jugendalter, dass man sich nicht zu viele Ziele stecken sollte, die irgendwo in der Zukunft liegen. Also man sollte wirklich dieses Spiel lieben und den Spaß daran haben. Also wenn ich jetzt auch sehe, wie meine Kinder Fußball spielen jetzt, wie sie wirklich einfach nur Spaß haben daran, dann hat das Ziel erreicht, wenn Kinder Sport betreiben.
Nelio hat uns auch per Instagram geschrieben, hättest du nicht mal Lust, 1 bis 2 Jahre in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen? Ist das für dich schon ein leidiges Thema eigentlich?
Ja, es wurde da diskutiert, hin und her diskutiert. Aber das war für mich nie ein Thema und wird für mich erst recht jetzt kein Thema mehr sein. Also wir haben uns mit der Schweiz qualifiziert.
Ja, für eine EM.
Für eine EM, ja.
Ja. Ich hatte ehrlicherweise, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Hast du nicht gerade im Hinblick auf Olympia vielleicht nicht mal kurz gezuckt?
Nee, gezuckt. Also ja, dass man nicht per se einfach sagt, okay, nein, das ist keine Option. Also,
hast du gerade gesagt?
Ja, nee, es ist, dass man das dann durchzieht, ja. Ist immer einfach gesagt, ja, man könnte sich das vorstellen. das hätte ich mir nicht vorstellen können. Also wenn ich dann tiefgründiger in dieses Thema reingehen würde oder mir überlege, dass ich für die deutsche Nationalhymne dastehe und meine Freunde und meine Familien, die kriegen das Augenverdrehen. Also,
wäre das so gewesen? Ja,
also das geht schon nicht. Also, das finde ich auch eine dämliche Regel im Handball, dass es überhaupt möglich ist, Nationen zu wechseln. Also,
ja gut, das stimmt, aber da können wir nochmal einen anderthalbstündigen Podcast für aufmachen über das Thema. Es gibt ja nun mal auch wirklich Spieler, die haben ja ihre Länder gewechselt, wie Vereine teilweise.
Ja.
Aber
es wäre also, auch gegenüber seinem Land, wäre es irgendwo, gegenüber seinem Sportland, wäre es irgendwo auch fast schon asozial. Also, ich finde, irgendwo durch habe ich ja die Schweiz auch als Handballer groß gemacht oder so gemacht, wie ich heute bin. Und da habe ich meine ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht und habe da Handball gespielt. Also wäre jetzt auch für den Schweizer Handball eine dämliche Situation, wenn sich ein Spieler irgendwo für ein anderes Land auflaufen würde. Und deswegen, das hätte ich nie machen können.
Ich glaube, diese Diskussion wurde ja auch dadurch am Leben erhalten, machen wir uns nichts vor, dass auf dieser Position Deutschland einfach jetzt nicht so überragend besetzt ist. Also ich sag's dir ehrlich, eine deutsche Mannschaft mit dir auf der Rückraummitte wäre in meinen Augen auf lange Jahre genau das gewesen, das Puzzleteil gewesen, was gefehlt hat, um weiterhin auch ganz oben durchgehend dabei zu sein.
Das ist müßig zu diskutieren. Also wir wären auch in der Schweiz wären wir auch eine Stufe besser, wenn Karabatic bei uns wäre. Oder wenn Mikkel Hansen jetzt bei uns wäre. Oder wenn jetzt ein anderer Spieler bei uns wäre. Also das ist
ja, nee, klar. Auf der Position haben sie ja dich. Nee, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber
ich, klar, sage ich mal, in den letzten Jahren hat vielleicht ein bisschen Rückraummitte gefehlt im Deutschen. Zum wirklich ganz, ganz großen Durchbruch. Aber 2016 Europameister. Also, ist ja nicht alles schlecht, was in den letzten Jahren ging, aber ich glaube schon, dass...
Ich glaube, Stefan Kretschmer war da immer sehr hinterher, ne?
Ja, er hat das Ganze ein bisschen lanciert damals. Ja,
also ich finde es schade, ich hätte es gern gesehen, kann aber vollkommen nachvollziehen und ich glaube, das muss man dann auch nachvollziehen können, dass da für dich der Schweizer Nationalstolz absolut überwiegt. Also da habe ich wirklich großes Verständnis für. Jasmin Oberkvöll hat geschrieben über Facebook: Hast du ein Ritual vor jedem Spiel oder einen Tick? Zum Beispiel, weiß nicht, zuerst der linke Schuh, dann der rechte Schuh?
Eigentlich nicht. Also ich probiere schon den ganzen Tagesablauf vor dem Spiel eigentlich ein bisschen ähnlich zu gestalten. Also nicht irgendwie so, dass mich das aus der Ruhe bringt, wenn es jetzt nicht genau so passiert wie vor dem letzten Spiel. Also ich gehe meistens irgendwo einen Kaffee trinken, für mich gemütlich, gehe was essen, so um eine ähnliche Zeit jedes Mal. Und vor dem Spiel habe ich eigentlich keinen Tick. Also ich ziehe jetzt nicht den linken Schuh zuerst an oder gebe den linken Fuß zuerst aufs Feld. Oder ich finde, das beunruhigt einem nur, wenn man jetzt irgendwo mal was nicht getan hat. Also wenn ich das einen Tick nennen kann, ja klar, ich spiele mit einem Langarm Unterziehshirt. Und das hat vielleicht mit dem Kopf was zu tun. Also ich mache es nicht wegen dem Körper, sondern ich habe damals angefangen mit so einem Langarm zu spielen, hat gut funktioniert und seitdem spiele ich mit dem. Also wenn man das als Tick nennen kann, aber nein. Sonst
ich war ja schockiert, wie reglementiert das in Deutschland ist.
Das ist extrem. Ja.
Also speziell ist es jetzt gerade so ein bisschen Trend, so wie hier Maximilian Holz von Wetzlar oder so, die haben ja, die würden ja gerne eine lange Hose anziehen. Und laut den Regularien der HBL ist das nicht erlaubt. Es muss mindestens 5 cm Haut zu sehen haben. Was ist das für ein Sinn?
Ich habe keine Ahnung.
Also verstehe ich das ehrlicherweise nicht so richtig, aber muss ich ja zum Glück auch nicht. Ich muss ja nicht aufs Spielfeld. Bisher hat noch keiner, also ich darf unter meiner Jeans als Hallensprecher noch eine lange Unterhose anziehen. Da hat noch keiner was drüber gemeckert. Letzte Frage. Findest du es, also kommt von Vincent Rössner über Facebook, findest du es manchmal ein wenig nervend, wenn viele Fans immer Fotos und Autogramme haben möchten?
Nervend ist das falsche Wort. Wie gesagt, also wir sind im Sport, also das ist ja das, was Handball auszeichnet, diese Fans, das haben wir schon mehrfach diskutiert und dieses Bodenständige und so sind wir auch. Und wir genießen das auch mit den Fans. Ich finde auch hier so bei Sommerfesten oder bei Grillfesten und so, das ist ja schön, also das ist auch schön irgendwo durch, dass man sieht, dass wir den Fans nahe kommen oder die Fans uns nahe kommen. Aber es hat sich schon ein bisschen so eingeschlichen, dieses, das ist vielleicht erst, seitdem ich auch Papa geworden bin. Ich finde schon, dass viele Leute haben verlernt zu fragen. Und viele Leute haben verlernt, Danke zu sagen. Und das ist bei vielen Kindern auch so. Und dann frage ich mich manchmal, wenn die Eltern hinten dran stehen und ein Kind fragt nicht, sondern ruft nur Schmied, Foto, Schmied, Foto, Schmied, Foto, dann muss ich sagen, nee, da habe ich keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache nicht mal dem Kind einen Vorwurf. Ich möchte auch nicht den Eltern Vorwurf machen, aber dann ist irgendwie was falsch gegangen. Mhm. Und ich finde, das nervt mich. Das nervt mich echt. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu pingelig. Aber seitdem wir Kinder haben, das ist einfach Bitte und Danke ist für mich essentiell. Und das wird nicht mehr gemacht. Aber wir sind, klar, wir sind Öffentlichkeitspersonen und so, aber wir sind nicht irgendwie ein öffentliches Gut, dass man jetzt einfach ein T-Shirt ziehen kann und noch schnell eine Kamera vors Gesicht halten kann. Da finde ich schon, da hat sich so ein bisschen entwickelt, dass es einfach nichts mehr Persönliches ist, sondern mehr so ein Abhandeln von, ja, ich mache jetzt mit dem noch ein Foto. Und der muss es ja tun, weil er eine Person der Öffentlichkeit ist und weil der Verein sagt, wir müssen zu den Autogrammstunden gehen.
Aber wenn dich irgendwo einer privat anspricht, wenn du jetzt irgendwo durch Heidelberg marschierst oder sowas und das höflich machst, ist es für dich eigentlich kein Problem?
Das ist völlig okay. Okay. Also das habe ich auch gemacht bei irgendwelchen Sportlern, die ich cool finde. Ja, das ist ja normal.
Hast du so Roger Federer kennengelernt?
Nee, nicht so. Nicht so.
Wie ist es denn so die letzten Jahre gewesen? Die letzten Jahre hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hat sich das ja extrem auf dich fokussiert, nachdem dann Uwe weg war und so. War das dann auch so, dass dich das dann schon ein bisschen eingeengt hat, so, dass es dich schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen erdrückt, aber dass es dann schon so war, dass es halt nur noch Andy Schmid als den großen Superstar hier gab?
Ja, klar hat mich das teilweise auch belastet. Wenn du gut spielst und wenn wir die Spiele gewinnen, dann ist es easy, dann ist es kein Problem, sich jeder Frage von jedem Journalisten zu stellen und jedem Fan noch eine Antwort zu geben oder auch mit der Geschäftsführerin zu reden oder sonstige Sachen. Aber wenn es nicht gut läuft, ist es natürlich belastend. Und manchmal war es schon auch belastend. Also klar ist es schön, dass ich das wieder irgendwo ein bisschen mehr verteilt habe. Dieses Jahr mit Michael und mit Uwe sowieso. Also ist ja schon extrem die Aufmerksamkeit, die Uwe auf sich zieht. Und das gibt uns einfach auch ein bisschen Freiräume hinten dran. Das ist schon sehr positiv.
Das war die 6. Folge von Ein Team, ein Podcast. Vielen Dank, Andi, dass du dir die Zeit genommen hast. Einschalten habt ihr ja offensichtlich gemacht, sonst würdet ihr mich ja jetzt nicht hören. Aber wenn ihr regelmäßig daran erinnert werden wollt, welche neuen Folgen es von uns gibt, dann einfach den Abonniert-Button drücken und selbstverständlich in der ganzen Familie rumposaunen, dass man bei Ein Team, ein Podcast immer sehr, sehr viel von den Spielern, die zu Gast sind, erfährt. Heute haben wir sehr, sehr viel über dich erfahren. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir.
Und wir drücken natürlich die Daumen für das Spiel am Donnerstag in Hannover und schauen dann mal, was diese Serie für uns bringt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.